liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wie immer gilt, ihr wisst, ich wiederhole mich gerne, ihr abonniert uns am besten auf iTunes, Spotify und Deezer. Und wenn ihr das nicht macht, hört euch bitte zumindest unsere Folge an am Artikelplayer auf rollingstone.de auf jeder Artikelseite. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich erneut über das Kinojahr 1985, weil es einfach so großartig ist und wir es nicht geschafft haben, in der letzten Episode jeden unserer Lieblingsfilme oder auch Love to Hate You Filme zu besprechen. Und wir legen gleich los mit einem Song. Ja, das war ein Song aus dem Film, den Arne ausgesucht hat, Teen Wolf. Und mir fallen dazu jetzt zwei Sachen ein, Arne. Zum einen, das ist wie so viele Teenager- und Highschool-Komödien der 80er Jahre ein Film, der einen Soundtrack hat, der fast nur aus Songs besteht. Songs, die aber keiner kennt. Also ich habe, dieser Interpret hieß James House und der Song hieß Flash on Fire. Der ganze Soundtrack besteht aus 10 Songs, von denen ich noch nie gehört habe. Der Film war trotzdem ein Erfolg, aber soundtrackmäßig hat das nicht überzeugt. Das war das eine, was ich kurios fand. Das andere war, also es geht ja in dem Film um Michael J. Fox, der erkennt, dass er das Werwolf-Gen in seiner Familie hat und sich irgendwann immer in Werwolf verwandelt. Und natürlich ist es immer leicht zu sagen, dass diese Coming-of-Age-Geschichten, Sexualität und so weiter, so ein Sinnbild auch für den Werwolf sind, der Körperhaare bekommt, der immer kräftiger wird, der überstrotzt vor Hormonen. Und ich musste da, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, ob das nur in so einem Blog war oder ob Stephen King das gesagt hatte, eins von beiden trifft zu. Irgendjemand hat mal so eine Typologie der Monster entworfen, die sich beziehen lässt auf die verschiedenen Highschool-Charaktere. Da gibt es einmal den extrem schönen, geheimnisvollen Sonderling in der Highschool, das ist dann der Vampir. Dann gibt es halt die Werwölfe, die Lykanthropen, das sind in der Regel die Football-Spieler oder Basketballspieler, weil die sehr kräftig und sportlich sind. Und dann gibt es halt auch die Nerds, die keiner beachtet, und das sind dann eher so die hässlichen Zombies. Ich musste da so ein bisschen an diesen Frank Schirmacher-Aufsatz denken, der irgendwie diese Geschichte mal erzählt hat oder lang ausgebreitet hat, dass es heutzutage doch auch die Nerds sind, die die Welt beherrschen, so wie Steve Jobs oder Bill Gates, also die Rache der Nerds, dass sie sich letztendlich durchgesetzt haben. Aber das nur nebenbei über die Klassifikation und Typologie der Monster an der Highschool. Was bedeutet Teen Wolf für dich?
Ja, zunächst, Michael J. Fox ist natürlich, entspricht natürlich gar keinem dieser Typen. Er ist am ehesten vielleicht ein All-American Boy. Und er ist kein Nerd, er ist kein Stubenhocker, er ist auch kein Außenseiter. Er ist ein ganz normaler amerikanischer Junge, etwas klein geraten möglicherweise und ist allerorten beliebt, aber ist vielleicht zu nett, nicht auffällig, bis er eben besondere Merkmale entwickelt, bis ihm Haare wachsen auf dem Handrücken, im Übermaß dann und schließlich auch im Gesicht, also eine Verwandlung, die er dann bemerkt vor dem Spiegel.
Aber er ist ein ungemein hässlicher Werwolf, oder?
Er wird dann sehr hässlich,
ja. Finde ich auch.
Also anders als seine tatsächliche Natur, seine tatsächliche Erscheinung, ist er als Werwolf recht unattraktiv, wird aber, und das ist natürlich das entscheidende Motiv, der beliebte Junge hat offenkundig noch keine Freundin, hat keine sexuellen Erfahrungen, jetzt als Werwolf ist er eine sexuelle Attraktion. Also jetzt, er ist ein ganz miserabler oder durchschnittlicher Basketballspieler vorher. Jetzt aber verhilft er seiner selbstverständlich erfolglosen Gurkentruppe zu triumphen. Also wenn der Wolf kommt und er verwandelt sich im Laufe des Basketball spielst, durch den Adrenalinschub und weil es dann eben notwendig ist, weil der Wille vorhanden ist, verwandelt er sich in einen Werwolf.
Die wissen schon, dass er, dass Michael J. Fox, oh, dass es kein neuer Mitspieler ist, sondern dass Michael J.
Fox... Das ist der gute alte Michael J. Ja. Fox ist, der sich aber im Laufe eines Spiels in den Werwolf verwandelt. Also wenn es nötig ist, dann, und es ist immer nötig, weil die Mannschaft immer verliert oder liegt immer hinten, dann kommt der Werwolf.
Das ist typisch 80er.
Sie gewöhnen sich, die Mannschaft gewöhnt sich schnell an diese Metamorphose.
Ja, keine Ärzte und kein Militär greift ein, um den zu erforschen. Die akzeptieren einfach, dass wir da sozusagen so ein kleines Monster mit drin haben.
Ja, das wird als... Besonderheit akzeptiert, übrigens auch von den gegnerischen Mannschaften, die den Werwolf natürlich zu fürchten lernen und die auch nicht etwa auf, sagen wir, unzulässigen Eingriff in das Spiel, weil ein Werwolf nicht erlaubt ist, plädieren. Also beklagt sich eigentlich niemand darüber. Aber sie lernen natürlich den Werwolf auch zu hassen. Und schließlich dann auch die eigenen Spieler und das Publikum an der Highschool von Michael J. Fox, weil der Werwolf allzu arrogant wird. Also ihm steigt sozusagen das neu gewonnene Können oder seine Virtuosität steigt ihm zu Kopfe und er wird überheblich und die Hybris, dass er die anderen Spieler nicht mehr beachtet und zeigt, wie er durch die ganze Halle laufen kann zum Korb und wie er mühelos.
Er nimmt einem anderen Spieler den Ball sogar weg, als er den Fußball rennt.
Ja, also und zwar aus seiner Mannschaft. Ja. Ja, er braucht die Spieler nicht mehr und indem er den Zusammenhalt aufgibt und das kollektive Spiel wird er jäh zur unbeliebten Gestalt und bringt auch das Publikum gegen sich auf und bringt sowieso den Schulleiter gegen sich auf.
Der hat er denn eine Freundin als Werwolf noch? Also küssen die sich auch, wenn er Werwolf ist?
Ja, er hat hat verschiedene Bewundererinnen und er hat dann ein Mädchen, er hat auch noch einen Rivalen. Und dieses Mädchen ist beeindruckt von dem Werwolf. Wer ist nicht von Michael J. Fox oder sieht auch natürlich die Merkwürdigkeit einerseits Michael J. Fox, andererseits der Teen Wolf. Als Wolf geht er, glaube ich, zu einer Tanzveranstaltung mit dem Mädchen und da legt er sich mit dem Bewunderer, ich glaube früheren Freund des Mädchens an und auch dort sind die Sympathien für den Widersacher des Wolfs und der Wolf, der glaube ich in einem weißen Anzug in Erscheinung tritt, also ganz behaart und dann so ein feiner weißer Anzug und der macht sich sehr unbeliebt bei dieser Veranstaltung und wird ausgebuht und er sieht sein Leben in Trümmern. Und der Schulleiter teilt ihm, glaube ich, am Rande dieser Veranstaltung oder nach dem Eklat auf der Tanzfläche, teilt ihm mit, er konnte ihn nie leiden und er möchte ihn an der Schule nicht mehr sehen. Ne? So, und dann gibt es mindestens zwei weitere Pointen. Das eine ist die Identität des gutmütigen Vaters. Der Wolf wohnt, Michael J. Fox wohnt bei seinem Vater. Es ist ein Männerhaushalt. Und der Vater hat ein Geheimnis und das kommt zum Vorschein, als der Wolf die Badezimmertür öffnet und der Vater vor dem Spiegel steht und man sieht, auch der Vater ist ein Werwolf. Das war sein Geheimnis. Später kommt dann auch noch heraus, dass es eine alte Konkurrenz zwischen dem Schulleiter und dem Wolfs Vater gab. Das wiederholt also der Sohn sozusagen die Auseinandersetzung, die es in der Jugend gegeben hat zwischen dem Schulleiter und dem Vater.
Was glaubst du denn? Alte
Rivalität.
Entschuldigung, was glaubst du denn ist das Problem des Werwolf-Genres, wenn man mal drüber nachdenkt, wie wenig, oder es gibt praktisch außerhalb dieses Films, der erfolgreich war, wenn auch von der Kritik verrissen wurde, keinen erfolgreichen Werwolf-Film der letzten 35 Jahre. Es gab den Versuch, eine Welle loszutreten, 81 mit zwei konkurrierenden Filmen, American Werewolf in London von John Landis, Alter The Howling, von Joe Dante. Aber es gibt zumindest im komödiantischen Bereich, hat der Werwolf nie eine Chance gehabt. Anders als der Vampir, wo immer so eine gewisse Komik in der Art und Weise, wie er geflogen oder getreten ist, aufgetreten ist oder seine Zähne eingeschlagen hat und so weiter. Das hat bei Werwölfen nie funktioniert. Ich frage mich, woran das liegt. Es gibt ja irgendwie diesen Film Wolf mit Jack Nicholson, der, ich glaube, der ist von Mike Nichols gewesen, der halbwegs okay ankam. Aber es gab auch mal den Versuch eines sehr ernsthaften, der übrigens auch in gewisser Weise eine Satire gewesen ist, aber es gab auch den Versuch eines ganz normalen, stringenten Werwolf-Films, von dem ich nur weiß, dass er mit Anthony Hopkins und Benicio del Toro war, ein riesen Flop gewesen ist. Und wo man schon an der Spieldauer erkannt hat, 83 Minuten, dass er wahrscheinlich so derart zusammengestrichen werden musste, gekürzt werden musste und dann trotzdem keinen gefallen hat, dass das ganze Genre seitdem auch tot war. Was glaubst du, woran das liegt? Warum ist der Werwolf so ein schwieriges Monster in der Kinogeschichte?
Na, es hat sich wohl erwiesen, obwohl Teen Wolf ein ordentlicher Erfolg war, dass dieses Genre oder dass diese Spielart des Horrors als Komödie kaum weiter zu dichten war. Es gibt ja nicht unendlich viele Variationen. American Werewolf von John Landis ist eigentlich ein Drama, ist keine Komödie oder hat komödiantische Elemente, aber ist eigentlich ein sehr ernsthafter und
auf jeden Fall,
also erschreckender
Film. Der Titel sagt ja auch schon alles, es geht ja auch darum, dass es Adaptionsschwierigkeiten des Amerikaners unter den Briten ja auch gibt. Das ist ja sozusagen auch ein Symbol, das irgendwie mit reinspielt, ne? Dass die Figur von David Norton, der während seiner Wanderung im Mooren gebissen wird, es dann irgendwie nie schafft, dann auch in England anzukommen. Stattdessen halt die Briten in der U-Bahn verfolgt.
Also es handelt natürlich auch sehr von dem Zwiespalt der beiden Länder, der unterschiedlichen Auffassung, auch über gesellschaftliche Normen, Liebe, Sexualität, Benehmen überhaupt und die Schwierigkeiten der Adaption oder Assimilation der Engländer in Amerika und umgekehrt. Es handelt davon, dass sozusagen, da wird das Motiv der Mutation sozusagen aufgenommen, dass die Engländerinnen in ein fremdes Land kommen. Sich dort nicht heimisch fühlen und sich den Sitten und Bräuchen anpassen müssen. Also Assimilationsprobleme und so weiter. Es gibt übrigens noch einen anderen Film, Wolfen mit Albert Finney. Das war
der war auch in 81, glaube, stimmt.
Ja, Anfang der 80er Jahre. Ja. Und zwar sozusagen aus der mit subjektiver Kamera aus der Perspektive eben dieses Wolfs. So irritierend gefilmt, als schaute man durch die Augen dieses Wolfs. Die Bilder sind dann verfremdet und man sieht den Wolf, hier eher Wolf als Werwolf, auf der Pirsch, auf der Suche, wie er die Stadt durchstreift. Und da ist eben das Motiv, das Eindringen in die Zivilisation oder die atavistischen Elemente kommen zurück in die Zivilisation und übernehmen möglicherweise die Stadt. Es mehren sich die Anzeichen, dass sich die Wölfe zusammenrotten. Also eine ganz ungewöhnliche Interpretation auch dieses Themas, wenngleich es da kein Werwolf ist. Und es ist natürlich so, wenn nicht viele erfolgreiche Filme eines Genres beweisen, dass noch weitere Filme dieser Art gedreht werden können, dann wird es aufgegeben. Ne? Teen Wolf ist natürlich ein sehr unernster Film.
Werwolf-Film hat natürlich eine super Bedingung für einen großen dramatischen Film, denn er spielt ja mit der Spannung, dass erstens die Person, die sich in einen Werwolf verwandelt, wenn es gerade nicht Michael J. Fox ist, gar nicht weiß, dass das passiert. Das heißt, du erlebst zwei verschiedene Persönlichkeiten. Einmal das Tier und dann den Menschen, ohne gegenseitiges Wissen. Die andere Pointe ist ja, dass man sehr viel Spannung erzeugen kann damit, dass er sich nur zu Vollmond verwandelt. Michael J. Fox wahrscheinlich nicht, aber zumindest die in den Horrorfilmen. Sodass man als Zuschauer von vornherein in so einen Countdown versetzt wird, der Ruhe, die sich dann langsam zur Spannung steigert.
Ja, also Fox braucht keinen Vollmond. Es bleibt etwas dubios, in welchen Moment oder durch welchen biochemischen Vorgang, emotionalen Vorgang er sich eigentlich in den Wolf verwandelt. Man kann aber davon ausgehen, dass er in Momenten großer Erregung sich in den Wolf verwandelt. Ist also sowohl beim Basketball als auch in erotischer Spannung.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter zu einem anderen Film, der auch dem Komödienfach zugeschrieben wird. Das war Cyndi Lauper mit dem Titellied des Films Die Goonies. Die Goonies war einer der größten Erfolge des Kinojahres 1985 und gilt sicherlich auch inzwischen als einer der meistgeliebten Kinofilme des Jahres 85, wenn nicht der 80er, ist in mehreren Nationalschätzen von Museen aufgenommen worden. Also bei diesem Film, ich mag den Film, aber ich bin auch kein Riesenfan des Films. Er hat versucht, eine gewisse Lücke zu füllen, die Indiana Jones 1984 hinterlassen hat, mit Indiana Jones in den Tempel des Todes, nämlich dem der Schatzsuche und des Abenteuers, das unterirdisch stattfindet. Aber wenn ich über den Film nachdenke, es gibt verschiedene Spielberg-Komponenten an diesem von Richard Donner gedrehten Film. Spielberg hat ihn produziert. Aber natürlich gibt es Kei Hu Quan, das ist der kleine chinesische Junge aus Indiana Jones in den Tempel des Todes, der jetzt Data spielt, ein Techniker, der innerhalb dieser siebenköpfigen Truppe dann die ein oder anderen Abenteuer löst. Aber das Problem, das ich damals schon mit dem Film hatte, wo ich jetzt heute vielleicht ein bisschen altersweise rüber drauf gucke, was ich damals damit hatte, ist, dass man doch, wenn man Helden gesehen hat im Kino, doch sich vor allen Dingen auch schon als Kind oder Jugendliche mit Erwachsenen identifizieren wollte und nicht mit diesen Kindern. Also ich fand die pubertären Probleme, die hatten, die Liebeleien, als auch die Hahnenkämpfe zwischen den Geschwistern und so weiter, das war mir als Kind schon fast so doof. Ich wollte lieber Erwachsene sehen wie Han Solo, die halt die Sache von vornherein in den Griff nehmen. Was ich wirklich bemerkenswert finde an dem Film ist, er ist ja von Spielberg produziert worden und das war so eine ziemlich erfolgreiche Produzentenstrecke, die er hatte, die ging los mit Gremlins 84, dann kam Back to the Future, über den wir auch noch reden werden, und die Goonies hat viel Erfolg gehabt und viele sagen, ja, Spielberg ist so der Erfinder der 80er gewesen, der 80er Jahre Kindheit, der BMX-Räder, der Auseinandersetzung zwischen Autoritäten und den Kindern, sei es Polizei wie in E.T. und den Eltern mit den Kindern, das Vorortleben und so weiter, diese Idylle, aber tatsächlich hat ja Spielberg in den 80er Jahren als Produzent diese Richtung stark vertreten, aber als Regisseur gar nicht mal so oft. Ich habe mal nachgeguckt, es gibt tatsächlich nur drei Filme, die in das, wie man sagen würde, Popcorn-Kino fallen. Das sind die beiden Indiana-Jones-Filme, die noch nicht mal in den 80ern spielen, und eben E.T. Er war vor allen Dingen als Produzent in diesem Milieu tätig.
Das ist wahr, hat Robert Zemeckis ermöglicht. Und es waren tatsächlich die Kinderfilme neben E.T., Familienfilm, von 8 bis 80, von 4 bis 80 damals. Dann aber Gremlins, Goonies.
Zurück in die Zukunft.
Habe ich noch etwas vergessen?
Zurück in die Zukunft.
Zurück in die Zukunft natürlich.
Sherlock Holmes, der war aber kein Erfolg.
Nee. Young Sherlock Holmes war ein großer Misserfolg. Aber Zurück in die Zukunft war natürlich der entscheidende Film.
Er wollte Erwachsenenfilme drehen, Spielberg dann. Das hat man dann zunehmend gemerkt.
Nämlich
Color Purple, Reich der Sonne.
Über den wir vielleicht nachher noch etwas sprechen werden. Also das war so der ernsthafteste Versuch und nicht gescheiterte Versuch, aber man hat neben Whoopi Goldberg vor allem in Erinnerung behalten, dass der Film für 11 Oscars nominiert war, dass nachdem Spielberg für E.T. keinen Preis bekommen hatte, vorher für den Weißen Hai nicht für die unheimliche Begegnung und auch für Indiana Jones nicht, war das der Film, bei dem man erwartet hat, jetzt sei es an der Zeit.
Guck mal, er bekam 87 den Irving G. Tolberg Award, diesen Trostpreis der Oscars.
Ja.
Da war er gerade mal 40, weil die damals schon gedacht haben, also da er jetzt für Color Purple nichts bekommen hat, kriegt er wahrscheinlich niemals einen Regie-Oscar. Nun hat ja bei den Goonies Richard Donner die Regie übernommen, der vielleicht kein Regisseur mit einer eigenen Handschrift ist, finde ich.
Der den ersten Superman.
Der hat den ersten Superman gedreht. Er hat später die Lethal Weapon-Reihe sehr erfolgreich ins Kino gebracht. Er lebt auch immer noch. Er wird jetzt 90 und will noch tatsächlich einen fünften Lethal Weapon drehen. Aber mit den Goonies hat er seinen größten Erfolg gehabt. Und ich meine, die Geschichte ist an sich ja auch extrem sympathisch. Ne? Es geht um Kinder, die sich gegen die Zwangsvollstreckung ihres Küstenabschnitts, ihrer Immobilien wehren, nicht wissen, was sie dagegen tun sollen. So schön panoramamäßig von oben aus der Vogelperspektive gezeigt werden, wie sie mit ihren BMX-Rädern da durch Oregon fahren und dann letzten Endes dann unterirdisch dann auf dieses Schiff von Blind Willy und die Schatzkarte zu stoßen. Das ist schon eine tolle Geschichte. Ich glaube, das Drehbuch ist von Chris Columbus, dem solche Geschichten ja auch liegen. Spielberg hat die große Story drumherum gedacht. Wie findest du den Film?
Columbus, der dann später Kevin allein zu Hause
genau.
inszeniert
hat. Und Harry Potter, die ersten beiden.
Zwei oder drei Kevin-Filme. Mhm. Also und möglicherweise auch Mrs. Doubtfire, oder irre ich mich?
Das könnte auch sein.
Kommt mir so vor, als hätte Mrs. Doubtfire und Robin Williams auch inszeniert. Also der dann nahezu so erfolgreich
wurde wie Robert Zemeckis. Dafür wird heute Ärger kriegen, ja. Für Mrs. Doubtfire. Wenn du sowas
Mrs.
heute
Doubtfire ist, wäre heute nicht mehr denkbar. Damals, also in Deutschland kennt man, Deutschland und Österreich kennt man Charlies Tante natürlich, diesen Schwank. Und das war es eigentlich auf amerikanisch mit Robin Williams. Und ohne Robin Williams wäre es auch gar nicht denkbar gewesen. Vielleicht mit Jim Carrey. Aber unglaublich alberner und unglaublich erfolgreicher Film, der die Menschen vergnügt hat. Nun, für die Goonies war ich entschieden zu alt. Also mit 15 konnte ich mich nicht mehr verstehen. Zu den Goonies, konnte mich gar nicht mehr dazu verhalten. Ich konnte mich an BMX-Räder erinnern, ohne selbst je eins gefahren zu sein. Ich hatte Jahre vorher die fünf Freunde, Enid Blyton, gelesen, auch die Fernsehserie, die englische Fernsehserie geschaut. Ich wusste auch zumindest von den drei Fragezeichen, TKKG, habe diese Hörkassetten aber nicht leidenschaftlich gehört, eigentlich gar nicht, sondern habe dann schon anderes gelesen, Edgar Wallace Romane, einen nach dem anderen, Agatha Christie und dergleichen, und dann auch ernsthafte Literatur. Und im Kino, da ist ein gewisser Widerspruch, Teen Wolf war ein Film, den ich sofort im Kino gesehen habe, und erstaunlich genug. Nun war es manchmal so, dass man damals an einem bestimmten Samstag ins Kino gegangen ist und geschaut hat, was im Uferpalast in Hamburg so lief. Da war irgendwas vom Schwarzenegger und in den...
Das dürfte Phantomkommando gewesen sein.
Ja.
Vielleicht kommen wir hier noch
zu sprechen. Ja, den Film wollte ich nicht sehen. Aber so typischerweise Twins mit Danny DeVito und Schwarzenegger. Und irgendwelche Actionfilme und ein paar Komödien und dann die typischen Jugendfilme, darunter eben Teen Wolf, Zurück in die Zukunft. Und es gab vielleicht 8 dieser Schuhkarton-Kinos oder wenige größere und dann sehr viele kleinere Kinos. Und dann hat man so ausgewählt, so was man noch am ehesten als Nachmittagsunterhaltung gern sehen würde. Und deshalb habe ich Zurück in die Zukunft geschaut, ein Film wie Mr. Mom. Und darunter war aber auch der sehr ernsthafte Film Die Maske, Mask von Peter Bogdanovich, über den wir,
machen wir auch gleich
sprechen werden.
Arne, Mr. Mom, ein kurzer Exkurs. Das ist ein Film, wir haben darüber geredet, gerade über Filme, den wir heute nicht mehr drehen könnten, so wie Mrs. Doubtfire, aber Mr. Mom, das ist ein Film, den kannst du wirklich heute nicht mehr drehen. Wie lustig das doch ist, dass ein Mann auf mehrere Kinder aufpassen muss, damit überfordert ist, aber das halt sozusagen als Absurdität mit dargestellt wird. Ja. Allein der Titel Mr. Mom,
ja.
Ne, dass jemand noch nicht mal eine neue Rolle anerkennt, sondern sich versucht hineinzuempfinden in eine Rolle, die laut des Films exakt dem anderen Geschlecht vorbehalten bleibt. Das ist, glaube ich, von 83.
Und der Mann, Film, ne? Ja, es war etwas früher, und der Mann ist Michael Keaton. Und das macht den Film umso realistischer. Man kann sich also alles genau vorstellen. Ich sehe noch immer die rüttelnde Waschmaschine im Keller vor mir, aus der dann die Seifenlauge ausströmt. Und der ganze Keller
ist so ein lahmer Witz.
Voll,
ne?
Seifenschau.
Die Seife, ja. Die aus der Waschmaschine. Ja. Und, das hatten wir ja in jedem dritten Komödienfilm gesehen.
Und die wahre Mom kommt dann nach Hause und sieht das Chaos, das er angerichtet hat. Er kann natürlich auch keine Pfannkuchen
Dieser Mr. braten. Mom.
Ja. Also damals ein großes Vergnügen.
Die ruft dann wahrscheinlich auch Mr. Mom.
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich an einen anderen Film, Klaas, mit Jacqueline Bisset. Auch zu der Zeit. Und auch ganz aufregend, weil ich schweife ab, weil da die Highschool-Jungs in die schon etwas reifere, rasend attraktive Frau, eben Jacqueline Bisset, verliebt sind. Aber zu den Goonies will ich noch sagen, ich habe den Film kürzlich noch einmal gesehen, wissend um unsere Ausgabe. Und nun, so fremd mir das ist, jetzt ist es auch eine liebe Erinnerung an die BMX-Räder, an die Schatzsuche und an die unterschiedlichen Typen. An den einen Schauspieler kann ich mich erinnern, den hat man glaube ich noch öfter, zumindest einen hat man noch öfter.
Ja, natürlich. Ja, also es gab die typische 80er-Jahre-Schauspielerin Martha Plimpton, die danach keine Karriere gemacht hat, aber neben Kei Ho Kwan, also dem vom Indie, gibt es noch Jean Astin, ne, den wir erkennen als Hobbit Sam. Er hat die Hauptrolle gespielt in Goonies und dann war er der Sam in den Herr-der-Ringe-Film. Und natürlich kriegt die beiden immer durcheinander, James oder Josh Brolin. Der eine ist von Hotel von der Serie und der andere ist der Schauspieler,
Josh Brolin
der den großen Bruder gespielt hat. Ne?
Nee, James Brolin ist der Hotel-Direktor und der Ehemann von Barbara Streisand bis heute.
Ja. Also sie sind alle irgendwie weitergekommen.
Ja, es ist irgendwas aus ihnen geworden. Und wie gesagt, an das Gesicht des einen Jugendlichen kann ich mich genau erinnern, obwohl ich ihn wahrscheinlich nie wieder bewusst in einem Film gesehen habe. Aber jetzt dachte ich, ja, das war doch eine Gestalt der 80er Jahre.
Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Film und der dazugehörigen Musik. Vermute ich jetzt mal, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig darüber informiert, weil das komponiert, das klang ein bisschen Gershwin-mäßig. Dann war es ansonsten ein Hommage an Gershwin und das ist natürlich ein Lied, das am besten zu Woody Allen passt. Und wir sprechen jetzt über einen Film, den Arne sich rausgesucht hat, nämlich Woody Allens Film Purple Rose of Cairo, den ich damals, ich war damals 9, nur von Videoausschnitten aus der Sendung Kino von Sabine Sauer in Erinnerung habe und der doch Woody Allen sagt ja, es ist einer seiner drei Lieblingsfilme bis heute neben Matchpoint und ich weiß nicht, ob es Stardust Memories der dritte war. Ist auf jeden Fall mit sein fantastischster, der mit übernatürlichen Elementen spielt. Wie erinnerst du dich an den Film, Arne?
Ja, die Musik ist natürlich bei Woody Allen fast immer Gershwin oder ist jedenfalls Jazz der 20er, 30er, 40er Jahre aus seiner Kindheit und sogar etwas davor. New Orleans Jazz ist es manchmal, aber doch am allermeisten Gershwin. Hier weiß ich es aber auch nicht und ich finde es gerade nicht in den Notizen. Aber zu dem Film Purple Rose of Cairo. Allen hatte vorher Broadway Danny Rose gedreht, eine Burleske in Schauspielerkreisen, natürlich in New York City, um einen Künstler, Theateragenten, der alte Bauchredner und also erfolglose Bauchredner und Feuerschlucker und einbeinige Tänzer beschäftigt. Er hatte vorher Selig gedreht, der Film um eine Gestalt, die sich sozusagen durch chamäleonhafte Erscheinungen immerzu hineinschummelt in Szenen, in Gesellschaften und also in eine falsche Dokumentation. Und Purple Rose of Cairo ist ein Märchen, es beruht auf einer einzigen Idee, dass die Figur in einem Stummfilm, in einem Konversationsstück von der Bühne herabsteigt oder von der Leinwand herabsteigt ins Kino und dann ins wirkliche Leben geht und vom Schwarz-Weißen zum Farbigen wird und dieser Mann ist Jeff Daniels. Er trägt in dem Film Tropenhut, also typischer 20er Jahre Film und nun muss er sich zurechtfinden in der Stadt New York. Und der ist natürlich ein vollkommen naiver Mann, der ja nichts weiß, weil er bisher nur agiert hat in diesem Kolonialfilm. Und er kennt nur die Sitten und Bräuche und die Menschen in diesem Kolonialfilm. Also weiß er nicht, wo er sich befindet, und wird aber dann von Mia Farrow angewiesen und angeleitet und beschützt. Das ist also ein vollkommen romantischer Film, der natürlich vom Kino selbst handelt, von der Magie des Kinos und aber auch von den Wundern des Lebens, dass einem so ein einfältiger oder ein edler, einfältiger mit Tropenhelm begegnet, den man eben noch auf der Leinwand gesehen hat.
Auf der einen Seite ist es ja ein Wunschtraum, den jeder schon mal gehabt hat, der sich verliebt hat in eine Person, die er auf der Leinwand gesehen hat, wie das wäre, mit diesem Menschen romantisch involviert zu sein. Das ist ja irgendwie ein klassischer Gedanke, den Männer genauso haben wie Frauen. Ich habe mich halt gefragt, gerade weil du auch gesagt hast, dass ja dieser Tropenhut Jeff Daniels ja jemand ist, der irgendwie ganz neu in diese Welt tritt und dementsprechend naiv ist. Es gibt ja dieses psychologische Phänomen, dass, ich muss da immer so ein bisschen an Charles Manson denken, auch wenn das gar nicht vergleichen lässt. Es gibt ja da dieses Phänomen, dass gerade lebenslänglich einsitzende Knastis sehr viele Liebesbriefe bekommen und angehimmelt werden von Frauen, die dann auch heiraten wollen, obwohl sie wissen, dass sie die nie wirklich haben können oder besitzen können, aber halt mit dem Wissen, dass sie diese Menschen natürlich implizit auch kontrollieren können, gerade weil sie nicht rauskommen. Und hier habe ich bei Mia Farrow immer gefragt, ob diese Liebe, gut, also die Pointe des Films besteht ja unter anderem auch daran, dass sie dann irgendwie auf den echten Jeff Daniels Schauspieler trifft, der sie bearbeitet dann und ihr sagt, das ist nichts mit diesem künstlichen Typen. Aber ist es nicht auch so, dass man irgendwie diese Kunstfigur, die man von der Leinwand herabholen kann, dann auch letzten Endes wie so eine Ameise mit kontrollieren kann, weil man ja weiß, wie sie ist und sie ist den ganzen Film in- und auswendig kennt und sie halt doch eher zwei- statt dreidimensional ist.
Also sie hat die fiktive Figur, die erfundene, natürlich unter Kontrolle. Das ist sicher ein Moment des Films. Und du sagst ja zu Recht, dass auch der Schauspieler, der diese Figur darstellt, dann ins Spiel kommt. Damit ist auch das Doppelgängermotiv natürlich und auch die Persönlichkeitsspaltung sozusagen. Es ist ja derselbe Akteur, nämlich Jeff Daniels. Und der zeigt sozusagen die Gespaltenheit des Schauspielers, der ja selbst diese Figur darstellt. Ohne ihn gäbe es sie überhaupt nicht. Und das ist ein schönes Paradox, das auch, glaube ich, vor Woody Allen sowohl in der Literatur etwa geschildert wurde, aber nicht in einem Film. Und das macht den Film so charmant. Wie in so vielen Woody Allen-Filmen geht es natürlich um die Magie, um die Illusion, und auch um das Wissen darum, dass es ein falscher oder ein trügerischer Zauber ist, dem Mia Farrow selbst nicht so recht traut.
Aber ich verstehe nicht, warum Woody Allen, wenn er selber sagt, dass einer seiner Top-3-Filme, die Kritiker den Film auch mochten, warum er selber sich dann diesem Illusionsgenre dann so abgewandt hat. Er hätte ja nie wieder so eine Art Fantasy-Film gedreht. Oder ich wüsste zumindest nicht, dass er überhaupt irgendeinen Film danach wieder gedreht hat, der von Dingen handelt, die gar nicht stattfinden können.
Ja, es gibt noch in dem etwas späteren Film Alice gibt es Momente des Magischen oder der Zauberei, auch noch mit Mia Farrow. Ich glaube sogar der letzte Film mit ihr. Und es gibt, glaube ich, in Scoop mit Scarlett Johansson, also in der englischen Phase, kommt auch Zauberei auf der Bühne vor. Also diese Verwandlung oder die Illusionskunst, die hat Ellen auch weiterhin fasziniert. Zumindest in einzelnen Szenen ist die Zauberei oder das die Kunst des Zauberers immer so etwas wie eine Metapher auch für den Zampano, den Filmemacher, also eigentlich für ihn selbst, und sogar etwas so Abgeschmacktes wie das Zaubern von ein Kaninchen aus dem Zylinder oder das Zersägen einer Frau in zwei Teile, das ist ihm immer ein willkommener Scherz. Ne? Also auch etwa die Überlegung, vielleicht wird die Frau ja gar nicht wieder zusammengefügt. Was wäre, wenn die tatsächlich zersägt wäre und wenn die beiden Teile dann voneinander getrennt
liegen. Humorschule der 40er
ja,
Jahre.
Also ja, und das ist ja auch seine Herkunft und das amüsiert ihn noch immer. Und man könnte sagen, er sei nie darüber hinausgekommen. All seine Motive klingen noch in dem letzten Film Rainy Day in New York immer wieder an. Man kann aber auch sagen, er ist sich nicht nur treu geblieben, sondern er hat wirklich alles ausbuchstabiert an romantischen Motiven, an Metaphern für das Filmemachen, alles über jüdischen Witz, alles über Männer und Frauen und ja, und auch alles über die Romantik im Kino, die Melancholie im Kino. Und der Film galt damals als sein leichtester, vielleicht auch menschenfreundlichster und natürlich, wie es immer heißt, Hommage ans Kino. Er hat dann einen noch schöneren und gelungeneren Film im Jahr darauf gemacht, nämlich Hannah und ihre Schwestern, der noch erfolgreicher und noch gefeierter war. Und
sein zweiter Drehbuch-Oscar.
Ja, dann hat er vollkommen zu Recht diesen Preis bekommen, hat die wunderbarsten Schauspieler da versammelt.
Über den werden wir auch noch
reden. Der perfekte Ensemblefilm.
Über den reden wir dann vielleicht in einer anderen Themensendung 1986.
Jetzt sprechen wir
über einen Film, den ich ausgesucht habe, nämlich von Peter Bogdanovich, Mask, die Maske. Dieser Film, also ich erinnere mich daran, dass es nach Der Elefantenmensch der zweite Film erst gewesen ist in den 80er Jahren, der sich beruht auf einer wahren Geschichte um einen körperlich deformierten Menschen dreht, nämlich den jungen Rocky, dessen wahre Geschichte daran besteht, dass er so eine Schädeldeformation hat, so wie halt John Merrick, der Elefantenmensch, aber in einem relativ behüteten Umfeld in Kalifornien, inmitten so einer Rockergang aufwächst. Seine Mutter wird gespielt, die hat den Rollennamen Rusty, also im echten Namen auch von Cher, die so ein Drogenproblem hat, aber sich trotzdem um ihren Sohn kümmert. Und der Biker-Leader in dieser Truppe von Sam Elliott, der im Grunde genommen damals schon so aussah, wie er heute aussieht, wie in Star is Born, also sozusagen der All-American Man mit dem dicken Bröselbesen, also dem Schnurrbart. Und dieser Film hat mich ungemein berührt. Also es gibt verschiedene Szenen, also es gibt sowohl Elemente, die sind ein bisschen kitschig, über die können wir noch sprechen, aber es gibt einfach auch extrem gelungene Momente. Also zunächst einmal ist es ein Film über Inklusion. Es geht darum, dass Cher durchsetzen will, dass ihr Junge, ich glaube, also er wird gespielt von Eric Stoltz übrigens, der für Back to the Future vorgesehen wird, über den kommen auch noch zu sprechen, es gibt also in dieser Folge extrem viele Querverbindungen. Also Eric Stoltz spielt diesen Rocky. Und der soll an eine Schule, was der Schulleiter nicht will. Und Cher erklärt völlig richtig, Momente mal, irgendwie, er hat ein körperliches Gebrechen, aber er ist geistig nicht nur fit, er ist sogar klüger als alle anderen. Also das wird schnell zu einem Problem, dass jemand stigmatisiert wird, vorausgeschickt mit der Angst, er könnte sich, weil er so aussieht, auch geistig nicht richtig artikulieren oder er wäre jemand, der irgendwie geistig zurückgeblieben ist. Das ist ein Thema. Und das andere ist eine von Peter Bogdanovich, der ja in den 80ern relativ glücklos agiert, hat extrem, wenn ich vielleicht sogar für mich die berührendste Szene dieses Kinojahres gewesen. Es gibt einen Moment, in der Rocky auf einen Jahrmarkt geht und dann ein Spiegellabyrinth besucht. Und normalerweise ist das ja ein Spiegellabyrinth, die haben diese Zerrspiegel, haben ja auch so Zirkusattraktionen, wird auf einmal sehr groß, sehr breit oder sehr klein. Sie verändert dich auf jeden Fall. Und er läuft zufällig an einem Spiegel vorbei, der diese Illusion aufhebt, also das Gegenteil macht. Dieser Spiegel schafft es durch seine End- oder Verzerrung, ihn zu zeigen, wie er normalerweise aussehen würde, hätte er nicht diese Entstellung im Gesicht. Also man sieht das Gesicht von Eric Stoltz dann ohne Maske. Er verharrt dann kurz davor und guckt sich das an und sieht sich dann zum ersten Mal, was wäre, wenn. Also sozusagen die Illusion, die dieser Zauberspiegel geschaffen hat, hat ihm zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, ihm ein alternatives Aussehen zu verleihen. Und diese, was daraus folgt, also diese Tragik, dass er erkennt, dass er nur aufgrund einer Illusion anders aussehen kann, verlässt ihn halt auch bis zum Ende des Films nicht mehr. Er wird dann irgendwie sehr widerspenstig, er regt sich auf und so weiter. Das sind die gelungenen Szenen des Films, die einen sehr berühren. Es gibt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der Film ein Originaldrehbuch ist, also er lehnt sich ja an die Memoiren von Rusty Dennis, gespielt von Cher, ja an, aber es gibt natürlich auch ein paar Elemente, die nicht so wirklich gelungen sind. Also er verliebt sich in ein blindes Mädchen in so einem Feriencamp. Das Mädchen wird gespielt von Laura Dern. Eine ihrer ersten Rollen, noch vor Blue Velvet. Sie hatte schon immer was sehr Engelsgleiches damals gehabt. Und sie ist halt blind und erkennt praktisch, weil sie ihn nicht sieht, vor allen Dingen seine Intelligenz, seinen Sprachwitz, seinen Humor und verliebt sich in ihn. Das ist diese Gegenüberstellung zwischen, also die Blinde erkennt den in Anführungszeichen vermeintlich hässlichen. Das fand ich ein bisschen arg konstruiert und weiß nicht, ob es eine echte Geschichte gewesen ist.
Ja, das war wahrscheinlich nicht so bei dem Jungen, den es tatsächlich gab in den 70er Jahren. Und der Junge wusste um seinen frühen Tod. Also das ist auch in dem Film, er weiß, dass er nicht lange leben wird. Die Mutter weiß es. Daher auch ihre Verzweiflung und zugleich ihr löwenmutterartiges Bemühen, etwa bei der Schule, wo der Junge nicht eingeschult werden soll. Und sie geht zu dem Direktor mit ihrem Sohn. Und der Direktor will den Sohn hinausweisen. Und sie sagt, wir können alles hier besprechen. Sitzt hier und er bleibt doch hier. Und sie kämpft für ihn in einer Szene von 4 oder 5 Minuten und sagt dem Direktor, ich werde hier nicht weggehen, er wird nicht zu einer Sonderschule gehen. Er kann denken und sprechen, wie jeder andere, besser sogar, und er ist begabt, und ich werde hier nicht rausgehen. Und sie droht dann dem Direktor, ich werde ihren Arsch vor Gericht schleifen, und er resigniert. So, also Man weiß um das Ende des Jungen, und er weiß darum, das ist seine Melancholie. Er hat in seinem Zimmer eine Landkarte und markiert mit Steckern all die Orte auf der Welt, die er besuchen möchte. Europa und Australien und Südamerika. Und er hat diese Träume. Und er schreibt Gedichte, und das hat er tatsächlich Junge auch getan. Das Gedicht, das anrührendste wohl, jeder erinnert sich daran, der den Film gesehen hat, von dem Loch im Schuh und dem Sand, hat der Junge tatsächlich geschrieben. Also das ist authentisch. Dass nun ausgerechnet im Ferienlager ein blindes Mädchen sich in ihn verliebt, oder dass die beiden so harmonieren. Das rekurriert wahrscheinlich auch auf Charlie Chaplins Lichter der Großstadt. Da ist es auch ein blindes Mädchen, das mit dem Tramp zusammen ist. Das ist aber ein sehr sentimentales, ja, kitschiges Momentum in dem Film. Vielleicht etwas zu dick aufgetragen. Es ist natürlich die Sehnsucht des Jungen, ein Mädchen kennenzulernen. Und dass es aber ein Mädchen sein muss, das sozusagen seine inneren Werte liebt und das aber seine Äußerlichkeit gar nicht erkennen kann, was aber ja auch nicht so ist, denn sie kann das natürlich ertasten und wahrscheinlich die Merkwürdigkeit der
ich weiß gar nicht, ob es eine Szene gibt, in der sie, genau, ich weiß es gar nicht, ob sie ihn auch berühren. Also sie küssen sich,
sie wagt es wahrscheinlich nicht, oder sie möchte es nicht. Aber ich kann auch nicht sicher sagen, ob sie das Gesicht berührt und ob sie die Gesichtsform ertastet oder die Kopfform ertastet.
Ja, ich fand es halt irgendwie so beeindruckend. Ich glaube, es war der erste Film, an den ich mich erinnern kann, in dem eine Biker-Gang, also sprich die Rebellen, auch tatsächlich als so Antihelden gezeigt werden, die durchgängig das Richtige tun. Also dieser Junge, es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass er körperlich behindert ist, sondern es wird einfach von vornherein akzeptiert. Ne? Es sind linke Rebellen, die alles richtig machen und die größte Menschlichkeit ausstrahlen.
Ja, also das ist natürlich auch ein Klischee, dass die rauen Gesellen, die auf ihren Harley-Davidsons durch die Stadt fahren und auch gefürchtet werden von den Stadtvätern, von den braven Bürgern, angeführt von dem buschigen Schnauzbart Sam Elliott in der Jeansjacke und mit Zopf, der war natürlich
das Herz. Der sah damals wirklich genauso aus wie jetzt.
Ja, jetzt ist er ein bisschen grau geworden, nicht nur der Schnauzbart. Aber ja, er ist auch bei den Coen-Brüdern, glaube ich, in Great Big Lebowski.
Ab in die Air, doch
einen tollen Auftritt. Ja, und man kennt ihn aber eigentlich nur als Nebendarsteller in ungefähr immer dieser Rolle.
Der Cowboy.
Und das hat er gesetzt in der Maske. Und das ist aber insofern geschickt gemacht, als er natürlich der duldsame Liebhaber von Cher ist. Die Frau ist viel rauer und spröder als der Rocker. Der Rocker hat ein so großes goldenes Herz, dass er den Jungen immer mitnimmt und dann ist er dann ein ganz bäriger, bärtiger, riesiger Beschützer.
Aber sie erinnert mich auch irgendwie an Erin Brockovich. Erin Brockovich hat ja auch diesen Rockerfreund gehabt und war auch so eine eher rabiate Frau, die mit Bauernscheue irgendwie ihr Recht auch durchgesetzt hat.
Das ist, glaube ich, Die Figur des Freundes in Aaron Brockovich ist, glaube ich, dem Sam Elliott nachempfunden.
Gespielt von Aaron Eckhart übrigens in seiner ersten großen Rollen.
Und auch vollkommen gutmütig und langmütig und unterstützt Brockovich so wie Sam Elliott Cher unterstützt, wobei Cher, anders als Brockovich, vollkommen dysfunktional ist, schlecht organisiert, auch hysterisch weint, aber so eine großartige Rolle für Cher, die auch den Oscar wahrscheinlich gewonnen hätte, hätte sie ihn nicht erst später für Mondsüchtig, glaube ich, zwei Jahre später bekommen.
Wer hat denn
also 85, dann war es aber fällig.
Meryl Streep hat den nicht gekriegt für Jenseits von Afrika, ne? Naja, müssten wir mal nachlesen, wer den 85 bekommen hat. Habe ich jetzt nicht im Blick.
Ich habe es auch nicht präsent. Man würde annehmen, dass Meryl Streep ihn bekommen musste.
Ja.
Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Naja, egal. Ein sehr, finde ich, wichtiger und berührender Film. Peter Bogdanovich hat trotzdem danach keinen Aufwind mehr erhalten. Das ist ja ein großer Regisseur der 70er Jahre. Wir schwenken jetzt weiter auf den nächsten Film, den Arne vorstellen wird. Ich habe mir hier einen kleinen Scherz erlaubt mit Arne, der auch ganz verblüfft reinschaut jetzt. Ich meine, der Song heißt so wie der Film, den er jetzt vorstellt, nämlich Room with a View. Ich denke mal an Tony Hadley, ist aber, glaube ich, Tony Carey.
Tony Carey.
Der natürlich nicht das Titellied zu dem Film gemacht hat, aber ich wollte mir diesen kleinen Scherz, damit ihr auch zu Hause was zu lachen habt, natürlich nicht verkneifen. Room with a View, nach A Passage to India, die zweite aufeinanderfolgende Verfilmung eines Romans von E.M. Forster.
Allerdings hier von James Ivory inszeniert, Passage to India von David Lean, dem großen, damals schon alten Regisseur, ich glaube ein Jahr vorher. Und nun also James Ivory, eigentlich ein amerikanischer Regisseur, der erst so recht bekannt wurde mit Zimmer mit Aussicht, wurde dann berühmt für seine Literaturverfilmungen, darunter drei Romane von E.M. Forster aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, später noch Wiedersehen in Howards End und Maurice 1987. Ivory hat immer mit dem Produzenten Ismail Merchant zusammengearbeitet, weshalb man immer von Ivory Merchant sprach. Eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit diesen seriösen Literaturverfilmungen, die auch weithin gelungen waren. Ivory hat auch selbst Drehbücher geschrieben und hat zuletzt You Can Call Me By Your Name, heißt der Film.
Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name.
Mit Oscar, glaube ich, auch, ne?
Ja, hatte einen Oscar für das Drehbuch bekommen.
Adaptiert.
Mittlerweile älter als 80 Jahre. Und war damals auch nicht mehr jung, als er Zimmer mit Aussicht gedreht hat. In England und mit englischen Schauspielern, mit Helena Bonham Carter, die bekannt wurde mit diesem Film. Dann als die beiden Galane, Julian Sands und Daniel Day-Lewis.
Auch interessant, ne? Daniel Lewis, eine seiner ersten Rollen, der nach völlig durchgestartet ist.
Ganz früh.
Julian Sands, im Gegenteil, hat er eher abgebaut. Er hat irgendwann diesen Magier Warlock nochmal, glaube ich, gespielt. Ja. Und irgendwie, dem, ich glaube, auch in Arachnophobia.
Später einige Nebenrollen. Ja. Ich glaube, auch in amerikanischen Filmen. Und und immer so den durchgedrehten Engländer. Er ist in Zimmer mit Aussicht der künstlerische Typus, der Freiheitsliebende, der Ausschweifende, der Bonham Carter so gut gefällt, während der Introvertierte, wie es offiziell heißt, Intellektuelle, aber leider auch langweilige Daniel Day-Lewis als Cecil dann ihre Liebe nicht bekommt. Also sie ist eigentlich dem Cecil versprochen, unternimmt eine Reise nach Florenz. Das ist auch ein klassisches Motiv natürlich, Engländerinnen, die nach Florenz reisen. Maggie Smith spielt die Anstandsdame, die Bonham Carter begleitet. Und dort begegnet sie dem Freigeist George, gespielt von Julian Sands, der sie in einem Feld küsst, und das wird beobachtet von Maggie Smith, die sofort diese Reise abbricht, ähnlich wie Passage to India, wo es auch den Abbruch der Reise gibt und den
lebt Skandal. Maggie Smith noch?
Ja, lebt noch.
Die lebt noch, weil die hat
schon in den Downton Abbey noch in dem Film im letzten Jahr.
Die wirkte damals schon so ein bisschen
90 etwa.
Soll nicht despektierlich wegen, aber die hat damals schon eher die Gouvernante oder strenge Oma gespielt.
Altjüngferlich. Ne? Das hat sie übrigens in den 60er Jahren schon. Als junge Frau, die hat als junge Frau.
Auch bitter, sowas.
Sozusagen altjüngferlich oder so gouvernantenhaft begonnen, als sie 30 oder 35 waren in den ersten Filmen.
Welchen Schaden hat denn Helena Bonham Carter davon getragen, dass sie in 80ern diese jungfräulichen Rollen gespielt hat und danach, wegen Tim Burton, den sie ja geheiratet hat, dann nur noch als hexenartige Schreckschraube Fight Club oder total gegen die Rolle, war das eine Art Rebellion oder hatte sie diese früheren Rollen, diese Period-Piece-Rollen, fand sie die doof oder was glaubst du, warum sie diesen Umschwung gemacht hat? Die wird ja gar nicht mehr normal besetzt. Das ist dann nur noch die Chaotin.
Ja, sie war zuletzt in The Crown. Da spielt sie Prinzessin Margaret in den 60er und 70er Jahren, also die flamboyante und trinkende und lasterhafte Margaret, die, da sie ja keine Aussicht auf den Thron hatte und eigentlich keine Aufgabe, viele Skandalen und Affären hatte und einen viel jüngeren Mann dann schließlich erst geheiratet hat, einen Fotografen, und dann zerbrach die Ehe und sie war mit einem 15 Jahre jüngeren Mann, glaube ich, weit unter ihrem Stand, einem sogenannten Tu nicht gut und tauge nichts zusammen. Und nur das ist charakteristisch für die Rollen, die Helena Bonham Carter spielt. Sie legt die Margaret auch sehr grell an und immer zu fluchend und trinkend. Und du hast recht, es begann wahrscheinlich mit den Rollen in den Filmen von Tim Burton. Neben Johnny Depp, die ist, glaube ich, in Edward mit den Scherenhänden und sie ist auch
das war bei Winona Ryder.
Sleepy Hollow ging's los.
Danach diese schlimmen, ich weiß nicht, ob sie bei der Schokoladenfabrik mitgemacht hat oder bei diesem Friseur-Musical. Ja. Feigler war auch ganz unerträglich. Ich weiß nicht, was das soll. Ein
weiß geschminktes Gesicht.
Furchtbar.
Meist das Markenzeichen. Dieses Porzellanen hat sie freilich schon in ein Zimmer mit Aussicht.
Weiblicher also, Pierrot.
Ja, immer eigentlich keine fragile Frau, aber so ein etwas puppenartiges, etwas niedliches. Ich vermute, dass Bonham Carter ausbrechen wollte aus diesem Rollenklischee. Allerdings ist sie in ein anderes Rollenklischee geraten.
Aber die Posterart war doch interessant. Ich erinnere mich an Zimmer mit Aussicht, wie sie auf der Wiese sitzt mit diesem Sonnenschirm, Julian Sands gegenüber. Ja. Das war nicht so weit entfernt von Out of Africa mit Streep und Redford. Also das war ein gängiges Postermotiv. Zwei Liebende sich gegen, also die halt in der Natur sich gegenüber sitzen.
Ja. Also gut, so also es ist Out of Africa, nur nicht in Afrika, sondern in Florenz. Und dann in der englischen Provinz auf dem Land, wo sie ein Haus verkaufen will. Da wird es umständlich, wie meistens bei E.M. Forster, wie schließlich auch im Wiedersehen in Howards End. Meistens geht es um Immobilienbesitz und dergleichen. Jedenfalls gibt es noch ein Motiv in dem Film. Die Liebesszene, der Kuss von Julian Sands und Bonham Carter in Florenz wurde nicht nur von der Gouvernante Maggie Smith beobachtet, sondern oder von der wurde es beobachtet. Und die schildert es einer Schriftstellerin, die von Judi Dench gespielt wird. Und Judi Dench schreibt sofort eine Novelle oder einen Roman. Und da kommt diese Szene vor. Und das liest Cecil, also Daniel Day-Lewis. Und er erkennt, dass es sich um die ihm Versprochene oder die Verlobte handelt mit einem anderen Mann, der eben Julian Sands ist. Und das ist das Melodram, das sich dann entspinnt. Und Judi Dench hat also auch eine Rolle, wobei es heißt, ich habe jetzt die Anekdote gelesen, dass sie sich überworfen hat oder beinahe überworfen hätte mit James Ivory, der wollte, dass sie die Schriftstellerin als Schottin spielt. Und dazu war Judi Dench, die wir heute als Dame Judi Dench kennen.
Kampf der Titanen.
Nicht bei,
Ivory versus Dench. Weil sie damals noch nicht so populär war, sie war wahrscheinlich ein Theaterschauspielerin gewesen.
Und Forster war natürlich auch nicht sehr berühmt. Also das ist ja eine Auseinandersetzung, wie sie vorkommt, aber so ein Kuriosum am Rande, gar nicht entscheidend, ob es eine schottische oder vielleicht doch, wenn bei Forster eine englische Schriftstellerin geschildert war, warum soll es eine schottische in dem Film sein?
Schotten und Engländer sind sich ja auch nicht, die sind ja auch nicht immer so lieb, richtig, ne? Schotten und Engländer, es ist also, so, als müssten wir vielleicht irgendwie einen Dialekt sprechen, den wir dürfen.
Und Judi Dench war der Unterschied wohl bewusst und sie wollte auch nicht mit angelerntem, mit imitiertem schottischem Akzent sprechen. Ist allerdings auch gar keine große Rolle in dem Film. Und Judi Dench war damals Theaterschauspielerin. Aber Forster hat auch künftig immer die allerbesten Schauspieler beschäftigt. Emma Thompson dann und Anthony Hopkins natürlich in dem berühmten, ich glaube sowohl in Howards End, aber jedenfalls was vom Tage übrig blieb. Hopkins als Butler und Emma Thompson als die Hausangestellte. Und in Howards End spielt auch Anthony Hopkins. Daniel Day-Lewis Karriere ging glänzend weiter, wie du zu Recht gesagt hast. Julian Sands hat keine großen Hauptrollen mehr gespielt.
Okay.
Es folgt.
Ah ja, jetzt geht es wieder mit Musik weiter. Gerade eben hatten wir den großen Tony Carey mit dem möchtegern Titellied. Jetzt geht es weiter mit einem anderen Song, den garantiert alle kennen. Ja, das war We Don't Need Another Hero, Tina Turner aus dem Film Mad Max 3. Tina Turner hat damit ein Nummer 1 gelandet und bei ihrer letzten Tournee, die sie absolvierte, das war glaube ich 2009, also auch schon 10 Jahre her, ist sie bei dem Song so populär, haben sie viele noch in Erinnerung, als Gegenspielerin von Mel Gibson in Mad Max, dass sie sogar noch im quasi Neandertaler-Kostüm auf der Bühne auch aufgetreten ist mit ihren Co-Sängern. So stilprägend war dieser Look. Das Besondere an den Mad Max-Filmen, es gibt ja inzwischen 4, die George Miller gedreht hat, 3 davon mit Mel Gibson, ist, dass sie wirklich alle 4 ihren Reiz haben und alle 4 auch zu Recht populär sind. viele streiten sich darüber, welcher der Beste ist. Es gibt tatsächlich Spaßvögel, die sagen, dass der mit Tom Hardy der Beste ist. Die meisten würden sagen, dass es Mad Max 2 The Road Warrior ist, der 1981 gedreht wurde. Mad Max 3 war wirklich ein Kuriosum, weil ich kann mich nicht an überhaupt irgendeine Trilogie von damals erinnern, bei dem das meiste Geld erst in den dritten Film gesteckt wurde. Also sprich, das Potenzial eines Franchises derart spät erkannt wurde, um dann nochmal alles rauszuhauen. Man hat mit Tina Turner wirklich eine sehr prominente Gegenspielerin engagiert und man hat versucht, dieses apokalyptische Szenario, das wirklich schlimme, straßenkampfartige, eishockeymaskenartige Kampfszenario, bei dem Finger abgesäbelt werden und so weiter, von des zweiten Teils ein bisschen zu entkräften, indem man den dritten Teil ein bisschen komödiantischer aufgezogen hat, gleichzeitig auch mit mehr Geld ausgestattet. Ich habe bei der Recherche zu dem Film den lustigen Begriff Cargo Cult kennengelernt, der wohl bezeichnet, dass unterentwickelte Kulturen sozusagen die Rückstände einer höher entwickelten Zivilisation wie so Götzen anbeten. Es gab ja die nukleare Katastrophe in Mad Max, auch das ist ja so ein Seitenstrang der Geschichte gewesen, der nie wirklich erklärt wurde, warum eigentlich Australien irgendwie so öde und verlassen und niedergebrannt ist. Es gab also tatsächlich eine Atombombenexplosion in Sydney und Mad Max trifft auf Kinder, die halt so Lost Boys-artig diese zurückgelassenen Rudimente alter Kulturen finden und vergöttern. Hier ist es eine Boeing 747 und Mad Max wird von den Kids überredet, dass er ihnen hilft, dahin zu kommen, wo es ihm besser geht. Also wahrscheinlich irgendwo am Wasser, wahrscheinlich in Sydney. Arne, wie hast du den Film in Erinnerung?
Ja, ich hatte den ersten Film gesehen, allerdings erst einige Jahre später, der ja mit geringen Mitteln gedreht worden war und der schon ein Kultfilm war, 1985. Also da sprach man durchaus schon von Kultfilm. Und ich hörte immer zu, kennst du die Mad Max? Und das waren die Filme, die man auf Video gesehen hat. VHS-Video wurde immer zu ausgeliehen und vorgeführt. Jetzt war also die Erwartung natürlich groß, es kommt noch der neue Mad Max-Film mit Mel Gibson, so. Allerdings hieß es dann...
Und der war gerade mal 30, muss ich mir mal vorstellen. Ja, wie alt die Leute damals schon aussahen.
Und ich glaube, der erste Mad Max-Film wurde 1980 gedreht.
79 oder 80.
Ja. So, und das war doch gar nicht lange her. In schneller Folge, der zweite Film war ein großer Erfolg. Jetzt also diese etwas opernhafte Inszenierung und die Ankündigungen und die entsprechenden Fotos. Tina Turner wird in dem Film sein. So. Und das hat, glaube ich, dem Film die Ernsthaftigkeit genommen. Das hat dem Film das apokalyptische Szenario weggenommen, weil es nur noch darum ging, dass Tina Turner mit dieser aufgetürmten, ehrfurchtgebietenden, aber auch einigermaßen lächerlichen Frisur diese, sagen wir, schreckenerregende Übermutter spielt.
Sie hätte nur noch singen müssen, ja. Das hätte noch gefehlt.
Genau, also das scheint nicht undenkbar. Also man kann sich vorstellen, dass sie wie in dem Tommy-Film auch noch singen würde. Es ist jedenfalls so eine operettenhafte Inszenierung, wie sie in diesem Schloss da auftritt und als Königin hofiert. Ich glaube, es gibt auch diese Szene mit den Motorrädern in diesem Metallkäfig.
Wie nennt man das nochmal, wenn man sich auch einen Fachbegriff führt?
Ich kenne diesen Begriff nicht.
Ja, doch, das gab es auch
im Motorradfahren Film in einem großen Käfig.
Rollerball natürlich nicht, aber Place Beyond the Pines gab es ja auch. Da hat ja Ryan Gosling auch so einen Motorradfahrer gespielt. Ja, aber es sind so lächerliche Szenen. Also er kämpft dann ja gegen so ein Kompaktmonster, das heißt Master Blaster. Es gibt also die Kampfmaschine, die dann Blaster heißt und auf dessen Schultern sitzt der Master. Das ist ein kluger kleiner Zwerg. Und gegen die muss Mel Gibson, der damals übrigens einen Fukuhila getragen hat, gewinnen, was ihm auch gelingt. Und diese ganze Stadt, in die er kommt, Bartertown, die von Tina Turner regiert wird, bezieht ihre Kraft aus Schweinescheiße, also aus dem Methan und so weiter. Also das ganze Komödiantische ist schon angelegt. Und natürlich werden die Produzenten in Hollywood gesagt haben, wir nehmen deinen australischen Film, packen da Hollywood-Money drauf, aber dafür müssen wir auch das Ganze ein bisschen anders gestalten. Das wird natürlich schon eine Rolle gespielt haben. Man kann nicht mehr das Apokalyptische, das Bösartige machen. Im ersten Mad Max, es ist ja eine schrecklich anzusehende Szene, werden ja Frau und Baby von Max totgefahren. Von der Motorradtruppe. Ja,
das sind außerordentlich,
das geht nicht mehr.
Außerordentlich brutaler und schwarzer Film.
Tina Turner stirbt ja zum Beispiel auch nicht. Das hat sie wahrscheinlich auch gesagt. Ich bin ein Star, ich habe hier Private Dancer. Ich will nicht irgendwie am Ende überfahren werden oder so. Deswegen ist sie auch eine Antagonistin zum Beispiel, die überlebt.
Ja, dem Film mangelt es aber ganz und gar an Ernsthaftigkeit, an Schrecken und an dem Drastischen, das mindestens den ersten Film ausgemacht hat. Und Film, von dem man ja auch nicht annehmen konnte, dass er so erfolgreich sein würde. Und er war es dann doch, aber weil er sich bei einer jüngeren männlichen, beim jüngeren männlichen Publikum herumgesprochen hatte und diese Art von Gewaltdarstellung und von einer Hoffnungslosigkeit entsprach natürlich dem sogenannten No Future der frühen 80er Jahre.
Er hat einen tollen Titel, Beyond the Thunderdome.
Ja, viel also sagen, du sprichst nun von dem dritten.
Achso, entschuldige bitte.
Ich meinte den ersten Film. Beyond the Thunderdome. Ja, aber auch da ist natürlich schon das Moment des Aufgeblasenen, der Dom, die Kuppel und so ist der Film auch.
Als wäre das ein Mikrokosmos, diese Kuppel, wo er einmal drin kämpfen muss. Ne? Ich meine, ist ja klar, dass es eine größere Welt gibt. Aber gut, das Kartografische war ja immer schon ein Problem bei den Mad Max-Filmen, dass in den ersten beiden Filmen natürlich aus Budgetgründen nie wirklich geklärt werden konnte, was von Australien überhaupt noch übrig ist. Man sieht alles nur aus der Sicht von Max Rockatansky, wie er diese Straße, diesen Highway
durch die Outback fährt.
Ja, ja, klar.
Ein Roadmovie und sehr beschränkt. Und der dritte Film ist zwar auch beschränkt, aber auf eine künstliche Welt und den üblichen Budenzauber und die Kulissen anstelle der staubigen Landstraßen und der postatomaren Landschaft, also der postapokalyptischen Landschaft, wie man sie sich vorzustellen hat, da sehr kunstlos natürlich dargestellt. Man sieht einfach das wüste Land, man sieht die Einöde, man sieht die Hitze und es sind immerzu Autowracks oder die letzten Autos, die noch fahren, es gibt kein Benzin mehr. Und das war auch das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte. Gab ja in den 70er Jahren noch, ja genau, Ölkrise, autofreie Sonntage. So, das war aber ein Realismus. Man konnte sich sehr gut vorstellen, wie es ist, wenn man nur noch wenn gekämpft wird um einen Ölkanister, um überhaupt noch Sprit zu haben, mit dem Auto fahren zu können, denn das Auto war die einzige Möglichkeit, sich überhaupt noch fortzubewegen und ein einigermaßen sicherer Raum gegen marodierende Banden und so weiter. Und diese einsame Kämpfergestalt des Mad Max, die war, soweit überhaupt etwas realistisch sein kann, in dem ersten Film realistisch und aber schon ein Manierismus in dem dritten Film, weil natürlich auch zu viel Geld vorhanden war und weil mindestens 250 Millionen Dollar eingenommen werden mussten.
Mad Max 2 und 3 sind wahrscheinlich gemeinsam mit Crocodile Dundee auch für ein ganz gewisses spezielles Image Australiens in Hollywood mit zuständig, ne? Dass der Chaoten durch Mad Max 2 und 3, die sich gegenseitig bekämpfen, als auch das Hallodries Paul Hogan in Crocodile Dundee. Ich fand es immer ganz interessant, als Tarantino Death Proof gedreht hat, der ja auch ein Autoverfolgungsjagdfilm ist, hat er irgendwie in so einem Special gesagt zur DVD, weil den Audiokommentar macht er nicht, leider. Er und Spielberg machen das quasi, machen keine Audiokommentare. Aber er hat in einem Special gesagt, dass er sich für seine Verfolgungsjagden oder generell ein großer Freund der australischen Verfolgungsjagden wie in Mad Max ist, weil sie größtenteils in der Natur stattfinden und man nicht so wie jetzt zum Beispiel bei Bullet oder Brennpunkt Brooklyn der Fall gewesen ist, von einem erhöhten urbanen Standpunkt aus fotografiert werden. Also sprich, du bist eher auf Bodenhöhe, weil du natürlich in der Natur Australiens im Outback sowieso nicht irgendwo hoch dich niederlassen kannst.
Ja, das platte Land, wie man so sagt.
Ja.
So. Aber die aufgetürmte Frisur, übrigens ja auch die von Mel Gibson.
Ja,
und ich glaube, dieser ästhetische Einwand hat schon viel ausgemacht, dass man sich entfernt hat von der Figur des Mad Max und möglicherweise von Mel Gibson.
Ja, aber guck mal, sie musste nur bei ihrer letzten Tournee vor 10 Jahren, wie ich vorhin meinte, nur in diesen zerrissenen Klamotten auftreten, ihrer Tänzer auch. Und man singt We don't need another hero. Das ist im Grunde genommen auch ein totales Anti-Lied gegenüber der Figur von Mad Max. Ne? Weil nach Motto, wir brauchen dich als Helden gar nicht, wir sind die Kinder, wir schaffen das auch so. Aber trotzdem haben alle, die dieses Lied hören, haben sofort diese Steinzeitklamotten im Sinn.
Ja, und es kommen allerdings auch die mittleren 80er Jahre natürlich sofort zurück. Es war bei Tina Turner natürlich so, dass später durch Simply the Best sogar dieser berühmte Song We Don't Need Another Hero und Private Dancer noch übertroffen wurden. Also heute wird immer Simply the Best gespielt, ist natürlich alles jetzt Erinnerung.
Stampfende 80. Hufe.
Geburtstag, genau, von Tina Turner. Und dieser gewaltige Hit, der ein ganzes Jahr immerzu im Radio gespielt wurde, ist nicht so gegenwärtig wie Simply the Best und hat doch eigentlich auf Jahre hinaus das Radio bestimmt. Und heute, wenn man aber an Songs der 80er Jahre denkt, würde man dieses Stück von Tina Turner gesungen sicher nicht ins Feld führen.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Film von 1985, der für dich zu denen gehörte, die Simply the Best gewesen sind, denke ich jetzt mal. Und auch dazu gibt es ein Lied. Das war das Titellied zu St. Elmo's Fire. Auch das war, glaube ich, kein großer Hit. Ich kann mich an Interpreten nicht erinnern. Ich weiß sogar nicht, ob der Titelsong St. Elmo's Fire heißt.
John Parr, okay. Der sonst nicht auffällig geworden ist. In den USA war es ein Hit. Ich glaube, kein großer in Deutschland, aber im Radio war es schon zu hören.
Also Arne, ich muss ja sagen, ich bin kein großer Fan von Joel Schumacher. Das ist sogar noch stark untertrieben. Ich schätze ihn ähnlich ein wie J.J. Abrams. Ein Regisseur, der gut aufgreifen kann, was in der Luft liegt und nachfilmt, was andere vor ihm getan haben. Ich kann mich sogar außerhalb vielleicht der Hälfte von The Lost Boys an keinen einzigen wirklich überzeugenden Film von ihnen erinnern. Ich will es nicht wieder in die gleiche Kerbe schlagen, wie es alle tun, nämlich die sagen, dass Batman 3 und 4 die Tiefpunkte der Batman-Reihe sind, das weiß man ja. Aber ich finde ihn auch sonst nicht sehr überzeugend. Er hatte nun mal da auch das Pech, dass er parallel gedreht wurde zu The Breakfast Club, den wir im letzten Mal vorgestellt haben, aber später ins Kino kam. Welche Gemeinsamkeiten siehst du zwischen den beiden Werken? Oder wie findest du überhaupt diesen Film? Und wie findest du vor allem Joel Schumacher?
Ja, also es sind beides Ensemblefilme natürlich, die in mehr oder minder geschlossenen Räumen spielen. St. Elmo's Fire ist eine Bar in Georgetown, Washington. Und dort treffen sich die Figuren. Es passiert eigentlich nichts Entscheidendes dort. Sie sitzen, trinken Bier und es gibt die üblichen Eifersüchteleien. Und vor allem wird viel zu viel getrunken. Und dann gibt es die Lofts, über die wir in der letzten Ausgabe gesprochen hatten, sehr großzügige Lofts, es gibt reiche Eltern und es gibt das Studium, also Emilio Estevez studiert noch und will Anwalt werden, ist angehender Anwalt, trifft dann aber Andy McDowell wieder, die er von der Universität kennt oder von der Highschool, die war zwei Klassen höher, die ist jetzt Ärztin. Nun will Emilio Estevez Arzt werden. So, dann gibt es Andrew McCarthy, der ist angehender Journalist. Er schreibt, wäre gerne ein Dichter und er will sich nicht eingestehen, dass er homosexuell ist. Das will er selbst nicht glauben und er bewundert einen Freund, gespielt von Judd Nelson, der aber wiederum mit Ally Sheedy verbandelt ist, die auch zu der Gruppe gehört. Und ja, das ist ungefähr die Konstellation. Und dann gibt es noch den sogenannten Ausgeflippten, der wird gespielt von Rob Lowe. Der spielt Saxophon und der nimmt Drogen und der läuft auch immer mit dem Saxophon herum und der prellt die Zeche und wird rausgeworfen und verliert auch immer seine Arbeit. Und der ist der Halodri, der ist der, der Rebell, kann man gar nicht sagen. Er ist vollkommen ziellos. Und alle machen sich immer zu Sorgen.
Das ist eine ungewohnte Rolle für ihn. Ich meine, wir haben vorhin ja über Dinge geredet, die man heute nicht mehr machen könnte. Also Mr. Mom drehen oder Mrs. Doubtfire drehen. Er fiel relativ bald danach in Ungnade, weil ein Sexvideo von ihm aufgetaucht ist. Das würde, glaube ich, heute nicht mehr so ein Trouble verursachen, wie es damals hatte.
Ja, ist die natürlichste Sache der Welt. Aber damals
durfte es nicht gefilmt werden.
Rob Lowe hat natürlich immer zu Skandale ausgelöst. Also eigentlich entsprach er im wirklichen Leben der Rolle, die er in St. Elmo's Fire spielt. Und er wurde dann vollkommen damit identifiziert, hat dann keine großen Rollen mehr bekommen in den 90er Jahren, weil er noch mehr als der junge Kiefer Sutherland über die Stränge und Robert Downey Jr. in den frühen 90er Jahren. Also unzuverlässig und diese Bezeichnung Brad Pack wurde für einige zum Fluch. Emilio Estevez gehörte dazu, Judd Nelson auch, hat dann auch keine großen Rollen mehr gespielt. Hier fehlt Michael J. Fox, der ja eigentlich nicht in Ensemblefilmen gespielt hat, sondern der immer die eine entscheidende Figur war.
Ja,
Zurück
war ja,
in die Zukunft.
Der war ja auch kein Partytier wie die anderen.
Nein, das auch nicht. Aber so, er hat Filme getragen. Noch in Doc Hollywood war er eigentlich die einzige.
Lou Diamond Gestalt. Phillips haben wir vergessen.
Ja, den gab es auch. Der, glaube ich, in dem
Young Guns
hat er Western,
mitgemacht.
Ja.
Young Guns
und neben Kiefer Sutherland.
Genau, Kiefer Sutherland, Musik von John Bon Jovi. Eine der letzten großen Western-Filme, die tatsächlich in Old Houston gedreht wurden, in einer Westernstadt.
Mhm. Und das allerdings natürlich eine ganz andere Schule, der Spätwestern.
Ja.
Also hier mit jungen Helden, Lawrence Kasdan, Silverado. Und es gab noch einen Western von Clint Eastwood.
Pale Rider,
noch vor Unforgiven 1992, der Eastwood dann schließlich die Anerkennung brachte und die Oscars. Ein sehr langwieriger Spätwestern. Aber zurück zu St. Elmo. Es ist also Studentenmilieu, studiert wird aber nicht. Andrew McCarthy hadert also mit seiner Orientierung, lässt sich dann mit Ally Sheedy ein, will sich selbst davon überzeugen, dass ein Ally Sheedy verliebt ist, die eben auch ganz entzückend ist. Nebenbei, Sheedy trägt eine herrliche Kurzhaarfrisur in diesem Film.
Lieber Zuhörer, genau, wir adressieren das an dich. Wir haben einen Leserkommentar bekommen. Genau.
Zu Recht in Breakfast Club.
Ja, nicht nur das.
Ist Ally Sheedy ein Hippie-Mädchen und hat nicht diese kurze, praktische...
Und es war auch nicht Ferris Bueller, der in einem Waldhaus gewohnt hat, sondern dessen Freund. Klar, wir machen ab und zu mal Fehler. Wir reden ja über das Jahr 1985, vor allen Dingen auch über das Jahr 85 in Bezug auf uns und unsere Erinnerungen. Die sind natürlich manchmal auch getrübt oder verklärt. Bitten wir um Nachsicht. Manchmal gibt es Fehler in den Zuordnungen der Rollennamen oder der Haarfarben und der Frisuren und der Lofts und der Holzhäuser. Aber wir geloben Besserung.
Ja, es gibt übrigens auch die Holzhütte im Schnee in St. Elmo's Fire, nämlich das Blockhaus, in dem Andy McDowell mit ihrem Liebhaber am Kamin sitzt. Und also eine richtige Skihütte. Und Emilio Estevez fährt mit seinem Auto dorthin und will sie beobachten. Vielleicht nur beobachten, steht vor der Tür. Sie holt ihn dann herein, den unvernünftigen Jungen, den sie gar nicht recht ernst nehmen kann. Und er gibt nicht auf. Sie weiß, dass er in sie verliebt ist. Er hat sie schon zum Abendessen ein teures Lokal eingeladen. Nun ist aber dieser recht uninteressante Liebhaber da. Ein älterer, wahrscheinlich arrivierter, also nicht viel älterer, aber ein arrivierter Mann, mit dem sie zusammen ist. Und er muss erkennen, er darf dann auf dem Sofa übernachten und die beiden gehen in das Schlafzimmer. Und am nächsten Morgen verabschieden sie sich im Schnee am Auto. Und da fasst er sich ein Herz und er merkt, er hat eine Chance. Und sie küsst ihn tatsächlich auf der Autohaube. Und es ist für ihn alles gerettet. Ne? Also der Traum ist erfüllt. Es wird nicht mehr daraus werden. Aber das ist ihm gelungen. Und das ist sehr rührend. Auch die Selbstfindung oder die Identifikation von Andrew McCarthy, der so gern schreiben möchte und der ein Nachrufschreiber ist. Also er darf für die Zeitung Nachrufe verfassen, nahezu nichts anderes. Und dann zeigte aber Eli Sheedy, als er einen längeren Artikel und keinen Nachruf in der Zeitung hat, übrigens auf der ersten Seite, ne, scheint sein Aufsatz sehr ungewöhnlich für eine Zeitung. Und da freut er sich und so. Er muss also sich dann eingestehen, Eli Sheedy löst dann schnell diese Verbindung auf, mit der sie Judd Nelson von sich entfremdet hat, weil er die beiden da in der Wohnung findet und im Bett. Und es ist Eli Sheedy, die dann da aus dem Zimmer kommt.
Wie ist jemand darauf gekommen, diese klangvollen Namen, die jeder im Ohr hatte, wenn man an die 80er denkt, niemand ist darauf auf die Idee gekommen, jetzt mal einen Ensemble-Film zu drehen, in dem die alle nochmal gemeinsam zusammen mitspielen. Also ich erinnere mich noch an die Stephen King-Umsetzung von The Stand, in der zumindest Molly Ringwald nochmal auf Robert Howe getroffen ist. Aber all diese Leute, die auch noch alle leben, ne? Also Ralph Macchio oder Andrew McCarthy, Judd Nelson, die könnte man eigentlich alle nochmal, wenn der richtige Stoff da wäre.
Es gab
wäre.
Dann später Friends und Friends hat das natürlich alles aufgenommen und halt in der Sitcom immer weiter gesponnen und dieses serielle Prinzip ist natürlich auch sinnvoll bei so einem Ensemble, aber diese Jugendfilme wurden nicht mehr gedreht mit Schauspielern, die etwa Anfang 20, Mitte 20 kaum älter waren und von denen Bette Easton Ellis hat oft darüber geschrieben, über Rob Lowe, über Andrew McCarthy, auch über etwas ältere Schauspieler wie Richard Gere in den Filmen der späten 70er Jahre, also die prägenden Männerfiguren, aber kein Schauspieler war prägender in jener Zeit als der ganz und gar jungenhafte Michael J. Fox, also der keine besonderen Kennzeichen hatte, aber das war die große Stärke von Michael J. Fox, der wohl auch der beliebteste war.
Das ist ein gutes Stichwort genannt. Wir leiten nämlich gleich weiter zum nächsten Song, der auch für Michael J. Fox eine große Bedeutung hatte. Da muss man nicht viel zu sagen, kennt jeder. Huey Lewis in the News, The Power of Love. Das war der Titelsong zu Back to the Future, Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis mit Michael J. Fox in der Hauptrolle. Dieser Film, jeder kennt alle Zitate, jeder kennt Doc Brown, alle kennen den Witz mit Jerry Lewis, alle kennen den DeLorean als auch den Fluxkompensator. Das interessanteste oder eines der interessantesten Komponenten dieses Films war die Tatsache, dass er einer der ersten Filme der 80er Jahre war. Danach kam noch Coppola mit Peggy Sue Got Married. Der so ein bisschen so eine 50er-Jahre-Welle zwar nicht losgelöst hat, aber doch zumindest sich sehr stark darauf fokussiert hat, dieses Jahrzehnt wieder in Erinnerung zu rufen, so eine Art Retro-Welle, wie sonst zum Beispiel auch Morrissey mit den Smiths gemacht hat, auch ein großer 50er-Jahre-Fan gewesen ist. Aber das war doch ein recht interessanter Aspekt, dass sich Zurück in die Zukunft vor allen Dingen sehr liebevoll um dieses Jahrzehnt gekümmert hat.
Ja, vor allem ein Jahrzehnt, an das sich niemand erinnerte, der damals den Film gesehen hat. Niemand war so alt. Man hatte nur eine vage Vorstellung vom Rock'n'Roll der 50er Jahre, der da nicht zum ersten Mal wiederentdeckt wurde. Also schon Anfang der 70er Jahre gab es auch etwa bei Roxy Music im Glamrock, gab es Erinnerungen an die Gründerzeit des Rock'n'Roll.
John Lennon mit Rock'n'Roll.
Ja, John Lennons Rock'n'Roll war 1974, 1975, hat er das Album aufgenommen, galt damals als der Erste, der das exzessiv gemacht hat, der von dem Rock'n'Roll, an den er sich noch erinnern konnte, der mittleren 50er Jahre, und der ihn geprägt hat, niemals entfernt hat. Aber nun nochmal 10 Jahre später und eine andere Generation, nämlich die Kinder, wenn nicht die Enkelgeneration, da war ja keinerlei Erinnerung. Aber es gab die Klischees natürlich von Petticoat, die Frisuren, die Teddy-Tolle, der Rock'n'Roll-Tanz.
Die Einspielung von Mr. Sandman.
Mr. Sandman nun kein
Rock'n'Roll-Song.
Zwar, nee, aber ein Ära-Song. Aber so, ja, die Romantik jener Zeit. Ne? Auch Roy Orbison und auch der Schwof, der Samstagabend-Schwof. Und das kommt auch ausgiebig vor in Zurück in die Zukunft. Also das Element des Futurismus oder der Science-Fiction, das ist ja eigentlich nur am Anfang und am Ende. Und das wird durch den verrückten Professor natürlich verkörpert und durch den DeLorean.
Du hättest die 60er nicht nehmen können, ne? Weil du hättest die 60er, weil das war schon ein härteres Jahrzehnt. Da waren die Realitäten schon bekannter und da ließ man sich nicht verscheißern. 50er galten ja noch als naiver. Da konnte man noch, ich erinnere an diesen Auftritt, der Michael J. Fox verkleidet als Außerirdischer seinen eigenen Vater mit diesem Walkman so terrorisiert. Ne, und dem erzählt, die Folgendes darfst du nicht machen, Folgendes nicht. Das ging eigentlich nur mit den Menschen, die in den 50ern gelebt haben.
Ja, die als treuherzig, gutmütig und vollkommen hinter dem Mond schon galten 30 Jahre später. Eben die Eltern, so wie sie geworden sind. Und dann natürlich Michael J. Fox Erkenntnis, es gab, der Vater war auch wild oder sein Vater war nicht wild, aber es gab andere Wilde, es gab die Bullies und es gab wie in Rebel Without a Cause, es gab den Bösen, den Provokateur und es gab den Außenseiter, der sich zu erwehren hatte.
Einer der besten Rollennamen, Biff Tannen.
Genau.
Einer der besten Namen, die es gibt.
Ja, Biff. Und durch den Namen Biff war natürlich schon vorgezeichnet, ist gleich erkennbar, was das für einer ist. Nämlich einer, der Ärger verursacht und gegen den man nicht ankommt. Und der eine Gang hinter sich hat und der auch die Mädchen abbekommt. Und damit ist Michael J. Fox natürlich in der Rolle, die ihm immer zukommt. Ne? Er hat das Skateboard und den Rucksack und er will in Frieden gelassen werden. Und er kann aber in Frieden nicht leben, weil der Biff kommt.
Und er ist in der Lage, die Groteske auch darzustellen. Also es gibt ja Testaufnahmen auf YouTube, die Eric Stoltz, ne, über den wir vorhin die Maske gesprochen haben, zeigen, dem es nicht gelungen ist, sowohl mimisch als auch von der Sprache her, die Absurdität des Ganzen, des Zeitreisenden, der auf seine eigenen Eltern trifft, darzustellen. Also das war eine gute Entscheidung. Mir tut es immer so leid, wenn man so Leute nachträglich irgendwie aus dem Film dann rauswirft nach einigen Wochen, wenn man merkt, dass es irgendwie nicht funktioniert. Denke nur an Harvey Keitel in Apocalypse Now. Aber es war die richtige Entscheidung von Zemeckis und Spielberg, da auf Michael J. Fox zu setzen.
Ja, denn er hat auch genau die Windjacke oder diese
Seefahrer-Plusterjacke.
Ja, und die Jeans. Also er hat genau diese Jeans, die man dann, also die jeder tragen wollte in den mittleren 80er Jahren.
Aber die Retro-Schiene hat nicht immer funktioniert. Also ich fand Teil 2, wo es 30 Jahre in die Zukunft geht, also 2015, teilweise noch sehr kreativ. Also alle reden über die selbst zugehenden Nike-Turnschuhe und die Hoverboards und diese Mode, dass man irgendwie die Hosentaschen nach außen trägt. Aber als sie dann mit dem dritten Teil versucht haben, wieder einen retro-romantischen Film zu drehen, der diesmal im dritten Westen, muss ich sagen, im Wilden Westen spielt, da ging die Rechnung nicht mit auf. Das war kein gelungener Film.
Ja, das war als Mummenschanz erkennbar.
Kostümparade.
Ja, es war zu abgeschmackt. Weil es ja auch diese Western-Parks gibt und also die falschen Fassaden und diese Kulissenstädte und Geisterstädte und Westworld, zunächst der Film Anfang der 70er Jahre mit Yul Brynner, heute auch die Serie, aber so da war die Kulissenschieberei erkennbar und der Mummenschanz, dass dieses Konzept fortgesetzt werden sollte. Man hätte es dann noch fortschreiben können in zwei, drei anderen Genres möglicherweise. Aber Jugendfilm war es ja schon, 50er-Jahre-Film, nostalgischer Film. So. Und Michael J. Fox in immer andere, nach diesem Prinzip der Zeitmaschine von H.G. Wells, ihn immer in andere Umfelder und Welten zu versetzen, das war wahrscheinlich die Absicht.
Du weißt ja, die wollten ursprünglich anstelle des DeLorean-Autos einen Kühlschrank nehmen als Zeitreise. Gerät, was natürlich dem Film nicht nur eine andere Dynamik gegeben hätte, sondern eine Nulldynamik, denn es wäre keine Rasanz mehr drin gewesen, es wäre praktisch nur noch darin bestanden, dass jemand eine Tür aufmacht, ein Licht herausscheint, man reingeht, das Ding zumacht und es gäbe überhaupt keine Action mehr. nicht mehr diesen Kirchdom, wo dann irgendwie die Kabel dran verbunden werden müssen.
Ja, und dieses Spannungsmoment
natürlich.
Und die Inszenierung mit dem Kirchturm, mit dem Blitzeinschlag.
Und die Libyer nicht zu vergessen. Die Libyer kommen noch am Anfang mit dem VW-Pulli und erschießen Doc Brown.
Die ja nicht fehlen durften.
Die größten Bösewichter Ronald Reagans, ne?
Ja,
Ronald Reagan hat ja die Libyer richtig auf dem Kieker gehabt, da gab es ja auch die Attentate und so weiter, ist ja auch verständlich.
Das war aber ein grotesk satirisches Element wahrscheinlich in den Hollywood-Filmen. Sie konnten das ungestraft machen, obwohl wahrscheinlich die Filme auch in
Palitücher
in Asien, im Vorderen Orient gezeigt wurden. Dennoch wurde das ganz bestimmt nicht inkriminiert, sondern das war eine sozusagen immer ein Running Gag in den Filmen.
Naja, du kennst doch die berühmte Rede Ronald Reagans gegen Gaddafi, als er sein komplettes Hollywood-Können in einen Satz gelegt hat. Ne? Er hat ja gesagt, Colonel Gaddafi counted on the Americans to be passive. He counted wrong. Dann hat er alles drin gesagt und zum Gegenschlag ausgeholt. Eine der größten Reden der 80er Jahre.
Ja, und das wurde wahrscheinlich vom Hollywood-Kino aufgegriffen. Oder die Schurken mussten jedenfalls, ja nicht aus dem Vorderen Orient, sondern aus dem nördlichen Afrika kommen oder aus dem arabischen Raum. Das war da damals der Feind. Nur dennoch seltsam eine solche Denunziation. Und das so in verschiedenen Komödien das vorkommt. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht, damals hat man gar nicht so genau darüber nachgedacht. Und
wie die Iraner
sind das, das Muselmanen oder was? Naja, jedenfalls irgendwelche Schurken, die von anderswo herkommen. Europäer waren es jedenfalls selten. Ne? Und wenn, dann natürlich Italiener.
Ja, das hatten wir bei John Landis und Into the Night mit den Iranern ja auch gehabt, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Wir haben beide noch, weil wir gut in der Zeit sind, würde ich sagen, beide noch einen Film gut. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Über welchen Film soll ich sprechen? Die Farbe Lila.
Wie du möchtest.
Die Farbe Lila, ja auch ein prägender Film des Jahres 1985 von Steven Spielberg, der nach dem Roman von Alice Walker gedreht wurde, der erst 3 Jahre vorher überhaupt veröffentlicht wurde. Und Spielberg hat also sehr schnell die Rechte gekauft, das Drehbuch schreiben lassen. Quincy Jones hat die Filmmusik geschrieben. Und die Ambition bei diesem Film ist sofort erkennbar. Also man wusste damals schon, es ist ja etwas, ein Film, mit dem Spielberg sein Prestige und sein Glück verbindet und mit dem er seine ganze Kunstfertigkeit zeigen wollte.
Spike Lee würde ausflippen. Heutzutage, wenn ein Weißer dieses Material verfilmt.
Ja, und aber gerade dieses Wagnis oder diese möglicherweise Anmaßung, nun darf natürlich auch ein weißer Regisseur einen Roman von Alice Walker verfilmen. Aber da war eine gewisse Skepsis. Wurde dann aber, das Wagnis wurde insofern belohnt, als der Film für 11 Oscars nominiert wurde. Spielberg wurde anerkannt als seriöser Regisseur, wobei diese ohnehin, sagen wir, reichlich grell aufgetragene, auch sentimentale Geschichte, auch mit einigem Kitsch versehen wurde. Whoopi Goldberg ist sehr überzeugend, hat dann ja auch eine entsprechende Karriere gemacht, allerdings eher als Ulknudel im Klamauk.
Oscar in Ghost. Für Ghost, ne? 1990.
Ja, gar nicht oder? So lange später, aber man hatte darauf spekuliert, dass Goldberg für Color Purple den Oscar bekommen müsste, sollte. Ist natürlich nominiert worden.
Danny aber apropos Glover. Oscar, entschuldige, kurz. Apropos Oscar, findest du es nicht komisch, dass irgendwo nachvollziehbar, weil ich meine, Spielberg hatte zum ersten Mal seit 1974 Sugarland Express mit John Williams als Komponisten zusammengearbeitet. Und hat jetzt auf Quincy Jones zurückgegriffen. Er wollte also alles richtig machen. Ja. Er wollte mit den entsprechenden Leuten zusammenarbeiten. Aber Quincy Jones war doch ehrlich gesagt 1986 auch schon ein Weißer. Also er war in den Vorbereitungen zu Bad, einem Album, das nicht weißer hätte klingen können. wie schätzt du das ein? War er eigentlich mehr ein Supervisor, ein Musical-Supervisor oder hat er tatsächlich komponiert?
Ja, ja.
Oder war er erst ein Kurator zeitgenössischer schwarzer Musik damals für den Score?
Ja, das war er ganz bestimmt, nachdem er Thriller von Michael Jackson produziert hatte, nachdem er der berühmteste Produzent der Welt war.
We Are The World hat er auch gemacht, 85.
Ja, das war im selben Jahr. Also der war der populärste, der berühmteste, der beste, der zu bekommen war. Sicher eher Kurator, aber natürlich, er konnte Musik schreiben, er konnte Songs schreiben, er konnte arrangieren und hier kam es vor allem auf Atmosphäre an. Spielberg hat insofern auch alles richtig gemacht. Oprah Winfrey spielt eine Rolle. Lawrence Fishburne, später zu einem Ruhm gekommen, kurze Zeit als Hauptdarsteller, später dann als auch etwas problematischer Nebendarsteller, aber so immer brutale Figuren. Und ja, und die Entdeckung Goldberg, das war natürlich auch ein Risiko, es musste dann eine junge Frau sein, die das Mädchen Celie wird zunächst in den Kinderjahren von einer anderen Schauspielerin gespielt, aber die etwas ältere wird dann schon von Whoopi Goldberg dargestellt. Und der Film führt also weit hinaus die Misshandlung einer jungen Frau, die ihre Schwester schützen will, die sozusagen anstelle ihrer Mutter mit einem gewalttätigen Mann zusammenlebt, der sie vergewaltigt und ausnutzt. Und es ist ein langes Martyrium. Sie begegnet gewitzt den Anfeindungen, soweit es möglich ist. Allerdings flieht sie auch nicht und löst sich lange nicht aus den Zwängen, weil es keinen Ort gibt, an den sie gehen kann, weil sie ihre Schwester beschützen muss. Ne? Und der Roman war schon enorm erfolgreich 1982 und der Film folgte bald darauf. Es war also ein großer kommerzieller Erfolg. Mit dem Film Amistad hat Spielberg später eines ähnlichen Sujets angenommen.
Da aber das sind ja die Weißen vor Gericht.
Ein historischer Film. Historischer Film über ein Sklavenschiff und den Sklavenhandel.
Anthony Hopkins als John Quincy Adams und dann gibt es da noch irgendwie Matthew McConaughey, die natürlich beide als White Saviors dann die Sklaven rausboxen müssen vor Gericht. Das war dann schon wieder nicht so gelungen. Ich fand tatsächlich auch sehr ehrenvoll, also ich fand es irgendwie sehr mutig von Spielberg, dass er sich dieses Themas der Sklaven angenommen hat in der Verfilmung von Alice Walker. Nun ist es ja so, also heutzutage würde es ja auch durchs Internet bedingt und so weiter halt die sogenannten Shitstorms geben oder Protestaufrufe, die sich rasend schnell über den Globus verbreiten. Ich erinnere mich daran, dass von dem Jahr 1985, beziehungsweise der Oscar war 1986 dann, lediglich ein einziges Protestplakat da neben diesem roten Teppich, wo die normalen Zuschauer stehen können, hochgehalten wurde. Und den Leuten, die sich gewundert haben, 11 Nominierungen, keine davon an Spielberg als Regisseur. Das ist auch, muss man auch erstmal als Academy bringen, dass man irgendwie die Gesamtleistung eines Films, zumindest innerhalb der Nominierungen, honoriert, aber den Regisseur, der das alles zusammengetragen und zusammengehalten hat, dann total ignoriert. Ist schon fast ein Affront gewesen. Und aus diesem Jahr ist eigentlich nur dieses eine Plakat in Erinnerung geblieben, das engagierte Zuschauer da am Rand des roten Teppichs hochgehalten haben.
Also das war natürlich vollkommen volatil. Also alles von der Maske und Kostüm, Kamera und Drehbuchadaption und Schauspieler zu nominieren und Spielberg nicht. Also das ist auch lächerlich. Und eine Absicht würde ich auch nicht unterstellen, weil natürlich da, also in Absicht insofern als Regisseurskollegen, die da aufgerufen waren, wahrscheinlich Animositäten gegen Spielberg hatten.
Das er war gar sein. Nicht unbeliebt, er war noch nicht mehr unbeliebt. Also vielleicht hat man ihm den Erfolg nicht gegönnt. Er hat ja also eine fabelhafte Erfolgsstrecke ab dem Weißen Hai bis zum Tempel des Todes hingelegt, mit Ausnahme eines Flops, also 1941. Er war als Produzent super erfolgreich. Also es kann schon sein, dass man gesagt hat, irgendwie, er darf jetzt nicht auch noch reüssieren im Dramafach. Ja.
Also er ist natürlich zu populär, dreht zu populäre Filme, ist kein richtiger Filmregisseur. So, das hat sich dann geändert und es hat sich dann mit Schindlers Liste naturgemäß geändert. Und das dauerte noch einige Jahre. Dann später Saving Private Ryan. Aber auch da kein Preis Segen. Schindlers Liste freilich war dann der Triumph. Und dafür war natürlich alles vorbereitet und es war genau der Film, den er auch schon sehr lange drehen wollte. Ich erinnere mich immer daran, dass William Wyler einmal erzählte, dass in den 70ern, also der verdiente, aus Österreich stammende Regisseur William Wyler, der schon in den 30er Jahren große Hollywood-Filme, darunter Wuthering Heights gedreht hat, mit Laurence Olivier, der viele bedeutende Filme gemacht hat, dann auch The Best Years of Our Lives 1945. Der erzählte, dass in den frühen 70er Jahren ein wuscheliger Bursche an seiner Tür klingelte in Hollywood und darum bat, mit ihm sprechen zu dürfen. Und er stellte sich als Steven Spielberg heraus und er bat den Jungen herein und erinnerte sich später daran und sagte, der wollte wirklich alles wissen. Er kannte all meine Filme. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Und er fragte mich nach Kameraeinstellungen, wie ich das gemacht habe, wie man überhaupt arbeitet als Filmregisseur, wie man die Logistik bewältigt und dergleichen.
Ja, und du weißt
und
ja,
das hat William Wyler sehr beeindruckt.
Spielberg hat ja sogar in den Universal Studios einfach ein Büro mit Namensschild eröffnet, ohne dort angestellt zu sein. Der hat einfach einen leeren Raum gefunden und dann gesagt, den besetze ich jetzt einfach und packt dann irgendwie so, wie man das in diesen Office-Filmen immer kennt, wenn so diese Büroletter neu an die Glastür geklebt werden, hat er sein Steven Spielberg-Büro dann dort eröffnet. Und das war noch, ich glaube, bevor er fürs Fernsehen entdeckt wurde, noch vor Duell, hat er schon einen Weg gefunden, sich da irgendwie reinzuschmuggeln.
Ja, das Studiogelände, auf dem Alfred Hitchcock dann nicht mehr saß. Hitchcock hatte immer Angst, sein Bungalow zu verlieren. Und ich glaube, er hat ihn noch bis zum Ende behalten, also bis zu 1976. Ja. Aber das war immer Hitchcocks Sorge, nicht mehr diesen Bungalow zu haben mit dem Vorraum und der Sekretärin und dem Tee, der serviert wurde und den Muffins und all den Leckereien, die er den ganzen Tag da zu sich nehmen konnte. Und auch diesen Status nicht mehr zu haben. Denn das war natürlich das Entscheidende, dass man auf dem Studiogelände, da wo die Schreibsklaven in den Büros saßen, dass man da seinen eigenen Bungalow hatte. Und außerdem hätte Hitchcock nicht gern die ganze Zeit zu Hause gesessen. Das war dann in seinen allerletzten Jahren. Okay. Aber welchen Film, Sasan, wirst du uns noch vorstellen?
Einen habe ich noch. Ich habe auf meiner Liste noch 4 Filme, aber ich entscheide mich nicht für Kommando, nicht für Rambo 2, auch nicht für Joe Dante's Explorers, sondern ich nehme von Wolfgang Petersen Enemy Mine. Enemy Mine mit Dennis Quaid und Lou Gossett Jr. Das war der erste Film, den Wolfgang Petersen nach der unendlichen Geschichte gedreht hatte. Unendliche Geschichte ist 1984, damals mit einer Produktionskosten von 60 Millionen D-Mark, herbeigeschafft von Bernd Eichinger, der teuerste, vielleicht auch bis heute teuerste deutsche Film aller Zeiten. Gut, Babylon Berlin ist wahrscheinlich als Serie ein bisschen teurer, als es damals eigentlich Geschichte war. Aber Enemy Mine war so ein Versuch in Hollywood, das hat man ihm dann zugetraut, nachdem er für Das Boot ja sogar schon Oscar nominiert gewesen ist, da vielleicht was zu reißen. Der Film kam nicht gut an. Also ich erinnere mich zwar, dass Roger Ebert, glaube ich, von der Chicago Sun-Times den gut fand, aber er fiel ansonsten bei Kritiker als auch bei Publikum durch. Er war auch ein komplizierter Film, weil man, glaube ich, vielleicht war es ein Problem der Vermarktung, oder man hat automatisch was anderes darunter vorausgesetzt. Es war ein Science-Fiction-Film über einen Piloten, der notlandet auf einem Planeten, gespielt von Dennis Quaid, und dort auf einen anderen Schiffbrüchigen trifft, nämlich gespielt von Lou Gossett Jr., der ein Außerirdischer ist und sein natürlicher Feind. Enemy Mine, also es geht auch um eine Mine, die da ist, das ist also ein Wortspiel, also es geht sowohl um meinen Feind, Enemy Mine, als auch um diese Mine dort. Und diese beiden erkennen, dass sie zusammenhalten müssen innerhalb dieser brutalen Natur, als auch über den echten Feinden, nämlich so diesen Leuten, die andere Zwangsarbeit irgendwie verurteilen und dann halt dann irgendwie selber da so als Raubgräber irgendwie unterwegs sind. Und es ist also ein Dramafilm über die, wie man sagen, in Anführungszeichen, ungewöhnliche Freundschaft zweier unterschiedlicher Menschen und natürlich ein Film darüber, worin Freundschaft bestehen kann und wie man halt Grenzen überwinden kann. Und ich glaube, dass viele halt gedacht haben, wenn halt Sci-Fi-Piloten mitspielen, und natürlich auch Action-Szenen vorprogrammiert sein könnten durch die Waffen, müsste es einen richtigen Action-Gefechtsfilm geben, den man vielleicht seit 85 noch erwartet hat in der Spätwelle der Fantasy-Filme. Stattdessen gab es eher so ein kammerspielartiges Zusammensitzen in der kalten Natur.
Ja, was Wolfgang Petersen ja gut beherrscht, denn nicht nur weil das kammerspielartige U-Boot vorher von ihm inszeniert wurde, ne, die Röhre, wie sie im Übrigen brillanter nie wieder inszeniert wurde, nicht mal mit avancierterer Technik und trotz so großartiger Filme wie Crimson Tide und auch größere U-Boote im Übrigen, nicht die des Zweiten Weltkriegs. Also diese Pionierleistung, diese Großtat lag nur wenige Jahre zurück und man hatte die allerhöchsten Erwartungen an Petersen, der im Übrigen die kleinen Filme und die Fernsehfilme der 70er Jahre gedreht hatte. Natürlich der berühmte Tatort Reifezeugnis mit Nastassja Kinski und Quadflieg. Und der damals schon als einer der größten deutschen Regisseure galt, der aber da kleine, realistische, überschaubare Filme drehte, der auch Schauspielerregisseur war, was natürlich auch eminent beim Boot von Bedeutung ist.
Bei der unendlichen Geschichte zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, ein ganz nicht, schlechter, ja, überladener Film.
Ja, war auch schwer möglich.
Schlechte Effekte, also dieser blöde Glücksdrache Fucho. Also er hat also wirklich teilweise, ja gut, es war der Druck des Geldes. Ich weiß noch nicht, wie das Verhältnis zwischen ihm und Bernd Eichinger gewesen ist. Aber Atreo, Bastian Buchs und diese ganze Versuch, ein sehr dickes Buch auf unter 2 Stunden zu komprimieren, was man in den 80ern noch tun musste, was man später nicht mehr tun brauchte, weil die Filme wie Herr der Ringe oder Titanic einfach auch die 3-Stunden-Grenzen überschritten haben. Aber da, gut, er hat zumindest gezeigt, dass er mit Geld umgehen konnte und so weiter und hat deswegen diesen One-Shot da in Hollywood bekommen. Er hat ja später noch weiter in Hollywood gedreht, also Troja, Untergang der Poseidon, ja, hat er noch gemacht.
Aber dann schon
in The Line of Fire.
Am Ende schon problematisch nach dem Troja-Film und Poseidon war dann kein Erfolg mehr. Also es waren einige Jahre mit fragwürdigen Filmen wie Air Force One, mit denen er
war ja auf,
sehr erfolgreich war. Ja, Air Force One und hat The Perfect Storm gedreht mit George Clooney, den Boots- und Sturmfilm.
Aber In the Line of Fire war okay.
Ja, das ist sicher. Eastwood. Ja, es ist ein Genre-Thriller.
Das letzte Mal auch, glaube ich, dass Eastwood für einen anderen Regisseur gedreht hat, oder? Könnte sein, könnte, weiß ich nicht. Ja, Anfang 91, 94.
War schon fast ungewöhnlich. Es bot ihm die Gelegenheit, da Klavier zu spielen. Er kann ganz gut Klavier spielen, auch komponieren. Und dann spielt er so melancholische Jazzballaden.
Der hat Petersen garantiert voll reingeredet.
Ja.
Die ganze Zeit.
Ja,
wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen.
Aber der Film ist dennoch gelungen. Malkovich, so ein sehr straffes Drehbuch, absolut überzeugende Geschichte, weil natürlich immer die Bedrohung des Attentats aus dem Hintergrund da ist. Und das hat Petersen straff inszeniert, wie er das sehr gut kann. Weil Enemy Mine ist so merkwürdig in der Anlage. Also natürlich, Freundschaft funktioniert immer. Shawshank Redemption muss man nicht erwähnen. Gibt so viele andere Filme. Früher waren es Tony Curtis und Sidney Poitier, die aneinander gekettet waren. Solche Art Filme gibt es natürlich viele, aber hier eine sehr ungewöhnliche Besetzung, keine großen Stars zu der Zeit. Und etwas erinnert mich die Mine an Outland Rock, Science-Fiction-Filme Sean Connery von Peter Hyams von 1980. Da war diese außerirdische Mine in dem Film und Arbeiter, die unter Drogen gesetzt werden, damit sie unter diesen brutalen Umständen überhaupt arbeiten können, und sie werden aber dann wahnsinnig durch die Droge, die ihnen verabreicht
wird. Ein Film über die 70er, bis 1980, ne? Ja, ja. Im 80er gewann 79, nach Star 80. Wars. Der Versuch, Peter Hyams hat einen Film gedreht, der eigentlich im Grunde genommen so ein Ölkrisenfilm der 70er, das ist ein Ausbeutungsfilm, so wie der King Kong Film von 76 ja auch ein Film war über Wirtschaftskrise, in so einem Science-Fiction-Gewand gepackt. Ich meine, ich fand es bei Enemy Mine halt irgendwie als Kind so schwer verständlich nachzuvollziehen, dass der Pilot, der Außerirdische von Lucas Jr., er war ein Außerirdischer, der ein Kind kriegen konnte. Es war sozusagen eine außerirdische Kultur, ja, wo halt nicht Männer und Frauen, so wie bei den Humanoiden, so aufgeteilt sind, dass eine Frauenkinder kriegen können, sondern er auch. Und das war die große Überraschung des Films, dass er schwanger ist und ein Kind bekommen hat, was Dennis Quaid dann irgendwie auch zum quasi Co-Vater gemacht hat, weil ja die Figur des Außerirdischen ja sterben wird und dann zum neuen Vater wird. Ja. Das war schwierig zu verstehen.
Ja, also man kann sagen, es ist etwas befremdlich. Ne? Also man gewöhnt sich im Kino schnell an etwas. Aber diese Konstruktion war doch bizarre. Oder sagen wir, es war zu grotesk, zu bizarr und exotisch, um Menschen ins Kino zu bringen oder den Film bei Kritikern zur Anerkennung zu verhelfen.
Es wirkte konstruiert. Konstruiert, weil nur das ja als dramaturgisches Mittel nötig schien, um die beiden noch enger aneinander zu binden oder eine transgenerationale Freundschaft aufzubauen, einfach, ne? Weil die beiden, es muss ja irgendwas mit den beiden passieren. Die können ja nicht beide am Ende sich die Gegend freischießen und dann irgendwie zusammen in verschiedene oder dann in verschiedene Raumschiffe steigen, um dann wieder zu ihren eigentlichen Völkern zurückzukehren, sondern man muss ja irgendwie die beiden ja auch wirklich fusionieren. Und das ging nur, indem einer von ihnen geht und der übrig bleibt, sich um die Nachkommen des anderen kümmert.
Also es ist sehr gesucht, also eigentlich eine sentimentale Freundschaftskonstellation, aber dann auch noch Mensch und Außerirdischer und auf einem fremden Planeten und dann noch die Mine, die auch noch feindlich ist. Also es kam zu viel sehr Seltsames zusammen und es ist noch heute erstaunlich, dass Aichinger das für ein Material hielt, dass Petersen das für ein Material hielt. Bei der unendlichen Geschichte war es ja gar nicht verblüffend, weil Aichinger wahrscheinlich schon seit vielen Jahren es unbedingt verfilmen wollte und wollte unbedingt die Buchrechte haben. Und der Hausregisseur war noch Petersen. Später waren es dann andere. Auch Tom Tück war noch. Aber da war natürlich Petersen der Regisseur seines Vertrauens. Und ich glaube, Petersen hat es für Aichinger gemacht. Er hätte sonst niemals die unendliche Geschichte angefangen. Und ich glaube auch nicht, dass er Enemy Mine angefangen hätte. Das kann kein Film sein, den Petersen gern gemacht hätte.
Aber die Requisiten von der unendlichen Geschichte stehen da, glaube ich, immer noch in dem Bavaria-Filmstück.
Naja, in dem Bavaria.
Also der größte Trumpf, ich weiß nicht, ob der Steinbeißer da auch noch irgendwie rumsteht oder die Sümpfe der Traurigkeit.
Was sollen sie ausstellen? Natürlich das U-Boot, ne? Das steht da noch.
Die Glücksdrachen. Ja,
das ausgeschlachtete U-Boot. Und aber all die Figuren und die Kulissen der unendlichen Geschichte kann man so schön ausstellen. Nur für den Film waren sie nicht geeignet, ne? Das ist für einen überzeugenden Film. Das ist aber ja meistens so bei solchen Ausstattungs- und Fantasy-Filmen, dass was ja auch bei Michael Ende nicht so wirkt, als was mich nie überzeugt hat, hat aber so viele Kinder und Jugendliche auch begeistert, ne? Wie die meisten Bücher von Michael Ende. Aber unverfilmbar.
Naja, aber der glückliche Ritt auf dem Drachen, das war etwas, was Petersen vor Ende in seinem Roman halt so erst mit eingeführt hat. Also allein wie der Film in die Popkultur rübergewachsen ist. Also es gibt so viele Videos, die irgendwie die Khaleesi von Game of Thrones auf ihrem Drachen zeigen, zu der Musik von Neverending Story von Limahl. Stranger Things hat Neverending Story Zitat. Also so doof der Film auch war, er wird mindestens als edler Trash heute in sehr vielen Retro-Filmen noch honoriert.
Ja, aber es ist glaube ich mittlerweile eher Kuriosum, und in Erinnerung an die 80er Jahre zusammen auch mit diesem Song Never Ending Story, Limahl, Kejagugu, auch in eine Band, auf die heute nur noch selten rekurriert wird, und Limahls Frisur natürlich, die Stachelfrisur, die von Howard Jones.
Aber weißt du, wo das Problem liegt? Die Übersetzung, also es hätte niemals Never Ending Story heißen dürfen. Es hätte immer heißen müssen Infinite Story, weil Never Ending ist negativ konnotiert. Das klingt wie so eine Ehe, die niemals endet und immer schön ist. Never Ending Story, das klingt wie was Langweiliges.
Aber der Film ist natürlich auch genauso, dass man denkt, der hört niemals auf.
Es gibt einen zweiten und dritten Teil, ne?
Ja.
Also, obwohl es ohne Buch
ist. Das wusste ich gar nicht.
Die hätten es Infinite Story nennen müssen. Ah, egal.
Aber es endet hier jedenfalls unsere Sendung.
Genau, die ist nicht never ending.
Ja, die aber nahezu nicht endend wirkt.
Ja, das ist vielleicht sogar unsere längste. Umso mehr bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Aber es war halt auch ein sehr umfangreiches Jahr. Etliche Filme, die wir nicht beachtet haben. Wir versprechen, dass wir wiederkommen mit weiteren Kinojahren, die wir unter die Lupe nehmen. Aber natürlich auch mit aktuellen Neuerscheinungen, die sicherlich bald kommen.
Ja, und ich glaube, das nächste wird so konsequent das Jahr 1986 sein, auf das wir uns schon freuen. Wir haben schon viele
Köpfe
Filme
geraucht.
Gesehen und werfen uns schon die Filmtitel
absolut. Da gibt's
an den Kopf und sind inspiriert. Wie immer, bitte sagen Sie uns, welche Jahrgänge Sie besprochen wissen unbedingt wollen oder andere Anregungen für Themen für die nächsten Ausgaben. Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
bis zum nächsten Mal. Tschüss.